Hölle ist mein drittes Reich. Und die Asylanten sind verhasst. Nur die ehrenen Weißen sind geliebt in diesem Land. Mit 140 fahren wir an die Wand.
Hallo und herzlich willkommen zu der 16. Ausgabe von Uns Österreichs jetzt. An meiner Seite ist wieder die Theresa.
Hallo.
Und ich bin wie immer der Alex. Hallo. Ja, lang ist es her, seit wir uns gehört haben oder ihr uns gehört habt. ja, es ist viel passiert bei uns, aber auch in Österreich. Und genau deswegen wollen wir jetzt dieses Sommerloch, das da jetzt mittlerweile entstanden ist, füllen mit dem, was im letzten halben, dreiviertel Jahr so in der österreichischen Politik passiert ist, sprich, was die neue Regierung so weitergebracht hat. Und da ist so einiges dabei.
Auf jeden Fall. Angelobt worden sind sie ja am 18.12., also noch letztes Jahr. Und wir zwei schauen uns jetzt einfach mal an, was haben sie so gemacht, wie gehen sie vor, welche Themen haben sie, wo positionieren sie sich und wie bringen sie ihre Themen durch.
Genau, und eben, was haben sie versprochen und was haben sie umgesetzt? Und welche Auswirkungen, vielleicht kriegen wir das auch noch hin, sehen wir ja in den ganzen, was sie da so produzieren. Ja, dann fangen wir mal am Anfang an, ist immer gut. ja, da war gleich ein schöner Skandal am Anfang Richtung BVT, ja, das Bundesamt für Verfassung und Terrorismus, vielleicht sogar gegen. Wobei in dieser Aktion waren sie für, das war eine terroristische Aktion schon quasi, wo ein Trupp vom Innenministerium, also die Polizei, ein Spezialtrupp, komischerweise geführt von einem FPÖ-Mitglied, ja, diese Spezialeinheit, ja, das haben sie so gemacht, damit kein anderer erfahrt, was sie da machen wollen, nicht, dass da wer irgendwas verschwinden lässt, sind sie eben in dieses BVT-Gebäude eingedrungen. Mit Beschluss, ja, also das hat ja passt, haben sie einen Durchsuchungsbeschluss gekriegt und haben einmal einfach alles mitgenommen, was irgendwie umgelegen ist, an Speichermedien und so weiter. Die wollten sogar, glaube ich, die ganzen Server mitnehmen, wollten sie ausbauen, bis ihnen dann jemand erklärt hat, na, das ist ein bisschen kritischer, also das geht nicht so schnell und dann haben sie das lassen. Ja, die haben die Leute festgehalten drinnen, die haben ja, im Prinzip das Kritischste aus meiner Sicht, was sie gemacht haben, ist eben Speichermedien mitgenommen, auf denen Rechtsextreme quasi, ja, die Überwachungstätigkeiten gegenüber Rechtsextremen sind da dran mit Namen und V-Leuten, falls das wer kennt, dieses Wort von der deutschen Seite her, ja, da haben wir ja das gehabt mit den V-Leuten, die im deutschen Untergrund, wie haben sie geheißen?
Im NSU.
NSU, genau. NSU-Prozess auch sehr wichtige Rolle gespielt haben. Diese Namen sind jetzt in Hand, sagen wir mal, des Innenministeriums, sagen wir noch nicht in rechter Hand, wobei, naja, was die rechte Hand und linke Hand wissen, nicht voneinander. ja, auf jeden Fall sind da viele Informationen in die falschen Hände meines Erachtens geraten. Und worum geht es denn da eigentlich? Ja, geht es da um Recht schaffen, um Ordnung schaffen? Im BVT.
Ja. Ja, natürlich, worum soll es denn sonst gehen, Alex?
Ja, nur Rechts und Ordnung schaffen. Ja. Naja, also die Vermutung liegt natürlich nahe, dass da einfach um politische Umfärbeaktionen auch geht. Ja. Also das Innenministerium geht jetzt natürlich in Richtung Blau, ganz klar. Das BVT ist ganz klar in schwarzer Hand, türkiser Hand jetzt. Und da hat man ja angefangen, den Herrn Griedling heißt er, ja, der Chef vom BVT, den hat man zwar den Vertrag verlängert, aber irgendwie ein, zwei, drei Wochen später hat man ihn abgesetzt, weil er nicht mehr tragbar ist.
Ja. Man hat ihn nicht abgesetzt, man hat ihn nur einmal ganz kurz
auf Urlaub geschickt.
Richtig. Nett, ist schon stressig als BVD-Chef, haben sie gesagt, geh und entspanne dich kurz. Sie haben ihn dann aber leider wieder zurückholen müssen, weil eben ein Gericht beschlossen hat, dass das so nicht rechtens ist, ihn einfach abzusetzen. Und jetzt ist er war wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Genau. Der Herr Krickl und der Herr Griedling haben sich wieder ganz lieb. Und der Herr Griedling wird den BVD jetzt reformieren und das alles viel besser und offener machen. Trotzdem ist es aber einfach genau so, wie der Alex gesagt hat, hier geht es ums Umfärben Und dieses Umfärben passiert ja nicht nur im BVD, das passiert auch in den jetzt FPÖ geführten Ministerien.
Ganz genau.
Das sind teilweise Ministerien, die davor von SPÖ-Politikern geleitet worden sind. Jetzt werden da viele Mitarbeiter ausgetauscht von, sagen wir mal, SPÖ-nahe zu FPÖ-nahe. Es werden sehr viele Burschenschaften jetzt eingestellt.
Die sind das quasi als Schicht zwischen reingeschoben in den meisten Sachen. Das sind jetzt die höchsten Beamten, sind als Burschenschafter in FPÖ-Ministerien.
Genau, also jedes Ministerium hat jetzt auch Generalsekretäre, die eben ganz oft aus diesen Burschenschaften kommen, die sehr mächtig sind jetzt in diesen Ministerien.
Aber sie, da kann man ein Lied davon singen. Ja. Auch das passt da jetzt ein bisschen rein sogar, eben diese Liederbuch-Affäre, die ganz am Anfang schon passiert ist, da sind sie gerade und gerade angelobt gewesen, glaube ich. Da sind die ersten rechten Recken schon wieder ausgebrochen und haben eben da sind die Burschenschaft, mehrere Burschenschaften, glaube ich, gegangen, wo Liederbücher aufgetaucht sind, wo extrem heftige Texte drinstehen Richtung also Nationalsozialismus, positiv gesehen sozusagen. Mhm. Ja, und da, ja, das waren immer Einzeltäter, also Einzelausreißer sozusagen. Das sind viele Einzelausreißer mittlerweile, das hört man immer wieder. Vor kurzem war jetzt auch wieder einer in den Medien, was genauso um sowas gegangen ist. Aber sie haben jetzt eine Kommission, ja. Sie haben ja einen tollen Rektor einer Uni oder einen Professor eingesetzt. Ja, okay, der ist rechts, der steht der FPÖ auch sehr nahe, aber der klärt jetzt auf, wie so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung der FPÖ macht er jetzt. Haben sie angekündigt, ganz groß, und jetzt wird endlich, gehen sie endlich weg von dem Altlasten. Ja, nein, tun sie nicht. Alles, was man so gehört hat, bis jetzt, man hört jetzt ja nicht mehr viel darüber, aber was ich gehört habe, sagen alle, die nicht FPÖ nahestehend sind, das ist eine Farce, was da passiert. Es wird genau nicht das aufgearbeitet, worum es eigentlich gehen würde. Und das war einfach nur eine Taktik der Verschleierung. Ja, hat man damals schon gewusst im Prinzip, und das sieht man jetzt auch. Und diese Leute sind jetzt an der Macht in Österreich und machen so Sachen wie beim BVT. Da gibt es übrigens einen Untersuchungsausschuss, der startet demnächst, so parallel mit dem Eurofighter-Ausschuss. Mhm. Da ist noch viel los in Österreich. Und ja, also dieses BVT zeigt schon, wohin es jetzt da geht bei uns. Ja, das sind neue Methoden, die da eingeführt werden. Und gerade kurz, falls da jemand nähere Informationen will, was der BVT und so weiter macht, da haben wir unsere Folge zum Staatsschutzgesetz, das betrifft genau dieses BVT. Wir haben da schon gewarnt davor, ja, wir haben alles gewusst schon immer.
Natürlich, logisch. Uns fragt nur nie jemand.
Ja, jetzt hört niemand zu, naja, stimmt jetzt auch nicht mehr ganz. Aber da ist es einfach auch darum gegangen, es ist gefährlich, eine Behörde zu schaffen, wo einfach die Geheimdienste vereint sind. Ja, und da ist der Herr Griedling eben vorne gewesen, der war da, haben wir auch damals schon als eher gefährlich eingeschätzt. Jetzt trifft sich da Dumm und Dümmer oder Rechts und Rechter oder wie man das nennen will. Da bekämpfen sich jetzt echt gefährliche Leute. Ja. Also das Innenministerium will die Macht an sich wieder ziehen. Der Griedling und das BVT hat die Macht in Österreich, gerade so Richtung Geheimdienste. Und ja, da findet ein schöner Schlagabtausch gerade statt. Und da bin ich noch gespannt. Da kommt sicher schön viel Dreckwäsche an die Oberfläche, und zwar von beiden Seiten. Und das könnte ganz interessant und lustig werden.
Ja, also das war schon einmal ein toller Start in diese Regierung, wo dann einmal diese Harmonie, die schon immer nur sehr stark gespielt wird, aber halt die immer noch sehr stark gezeigt wird. Aber da hat es kurze Risse in dieser Liebesbeziehung, türkis, blau, schwarz, was auch immer, gegeben. Und immer mehr merkt man jetzt auch im Laufe der Monate, dass das, also, ob es die große Liebesheirat war, als die sie es verkauft haben,
eher nicht.
Irgendwie ist immer mehr zu bezweifeln. Genau, und es bröckelt.
Es kommen auch so Zwischenrufe mittlerweile von beiden Seiten. Ja, und der eine ist dem anderen nicht extrem genug, so ein bisschen. Mhm. Und ja, also es sind schöne Sachen passiert, eben der BVT. Wir wollen gar nicht so genau in die Sache reingehen, also ich brauche mal 5 Stunden. Das ist echt viel, was da ist. Wir wollen es jetzt nochmal an die Oberfläche bringen, was da alles gewesen ist. BVT,
das ist eine. Das erste.
Gibt es noch Fortsetzung? Ja.
Ja, also wie gesagt, da sei auch auf andere Podcasts verwiesen. Es gibt einen LNB-Podcast dazu, es gibt vom Falterradio einen Podcast dazu. Hört euch die an, können wir auch verlinken. Die sind sehr, sehr hörenswert, ganz genau. Und die haben sehr viel Insiderwissen auch und können es das da sehr gut erklären.
Genau.
gut, das war mal so der erste Skandal und jetzt wollen wir ein bisschen so chronologisch darstellen, was passiert ist, also die Reformen, die bereits umgesetzt worden sind, wollen wir uns chronologisch anschauen und da beginnen wir einmal mit der Bildung.
Genau, da haben wir ja den Herrn Fassmann.
Fassmann,
der End unter den Ministern, ja, also für die Herr der Ringe-Fans. Er ist einfach ein Riese, ja, und er schaut aus wie ein Baum ein bisschen. Ja, also nichts gegen Bäume, aber er hat was von einem Baum und er hat auch ungefähr gleich viel Praxiswissen, glaube ich, wie ein Baum. Nämlich keines. Das ist aus meiner Sicht ein Theoretiker vor dem Herrn.
Ja, der einzige Unterschied zwischen ihm und Baum ist, dass der Baum wahrscheinlich, Bücher bestehen aus Bäumen. Stimmt. Der Herr Fassmann hat ein Buch gelesen.
Genau,
da hätten wir
genau.
Den Konnex wieder.
Die Realität findet auf Buchseiten statt von Herrn Fassmann.
Fassmann.
Und was wollte denn, was haben wir denn als erstes? Das Wichtigste, überhaupt das Wichtigste, macht man natürlich am Anfang. Ja.
Ja.
Und was ist das Wichtigste beim Thema Bildung in Österreich? Naja, die Noten für Volksschulkinder. Naja, die ersten, zweiten Klassen haben bis jetzt, seit ein paar Jahren im Prinzip, Noten mit mündlicher Beschreibung gekriegt, also einfach eine mündliche Bewertung, eine schriftlich-mündliche sozusagen. Und ja, das geht natürlich gar nicht, weil da das Leistungsprinzip einfach zu wenig betont wird in der Volksschule. Naja, na klar, also man muss die kleinen jungen Leute, ne, muss sie richtig erziehen, man muss sie zu Ordnung und Disziplin.
Wir wollen ja Leistungsträger.
Wortwörtlich Ordnung und Disziplin, das ist, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher FPÖ-Minister das war, könnte der Herr Kickl gewesen sein, auch ein Wilimski, ich weiß es nicht mehr genau, aber da ist es tatsächlich um Disziplin und Ordnung gegangen. Ja, deswegen machen wir jetzt wieder Noten von 1 bis 5, ändert sich ja viel, ne? Ja, und da ist so das erste Ideologische reingetröpfelt. Ne? Man muss Leistung ist wichtig in jedem Alter.
Dafür, was dazu auch sehr gut passt, zu diesem Leistungsdenken in der Schule, ab der dritten Klasse Volksschule gibt es jetzt sogenannte Talente-Checks, wo also schon abgefragt wird, wie gut ist das Kind oder wie schlecht.
Ja, weil das Separieren in der vierten Klasse, wo es um Hauptschule oder Gym oder so geht, ist zu spät. Da muss man schon in der dritten anfangen, da muss man Elite rausholen. Ja, und sie dann ideologisch bereits in die richtige Richtung bringen.
Ganz das ist klar. Genau. Und diese Talente-Checks, die ziehen sich dann weiter durch. Also die gibt es dann auch in den oberen Klassen. Mhm. Es gibt da, also es hat es früher bei uns hat's das gegeben, das waren diese Leistungsgruppen, die hat es noch, wo ich jung gewesen bin, gegeben. Ja, okay. Die wurden dann abgeschafft, weil man gesagt hat, na, man kann die Kinder alle zusammen unterrichten, weil so lernen sie mehr voneinander. Also in den Hauptfächern
war die Schwächer nach oben gezogen und weniger die oben nach unten gezogen.
Ja, aber da haben wir ja dann wieder weniger Elite, die wir ausprägen können. Und deshalb plant man jetzt wieder sogenannte Entwicklungsgruppen, auch wieder in den Hauptfächern, also Deutsch, Mathematik und erste lebende Fremdsprache. Mhm. Die soll natürlich,
das ist in den meisten Fällen Deutsch vermutlich.
Ja, ist natürlich ein sehr durchlässiges System, natürlich. Man kann ganz leicht wechseln.
Ja, überhaupt
das hat überhaupt nichts mit Elite-Denken zu tun. Nein, auch gar nicht. Also das.
Richtig, genau. Und ja, da ist es einmal losgegangen in Richtung Bildung. Da haben wir auch noch mehr Punkte, aber die sind dann später noch ein bisschen dazugestoßen. Ja, das war schon mal ein guter Einstieg für diese Regierung.
Ja, das war schon super. Dann haben wir angefangen, unser Familienbild, das Familienbild der ÖVP-FPÖ-Regierung müssen wir jetzt wieder unter die Leute bringen. Und das Familienbild, und ich glaube, das haben wir auch schon herausgearbeitet bei den Podcasts, bei denen wir die Wahlprogramme vorgestellt haben, vor der Wahl, dass das doch ein eher konservatives Familienbild ist.
Ja, ja.
Das Frauchen hinter den Held.
Jawohl.
Der Mann ist der, der das Geld nach Hause bringt und am Abend dann von der Frau verwöhnt werden soll.
Richtig.
Die ja eh noch genug Energie hat, weil sie muss ja nur die Kinder erziehen.
Ja, das ist ja nichts dabei, weil die ja schon in der Schule gedrillt werden in Zukunft.
Ganz genau. Ja. Also da.
Da hat sie quasi nichts mehr zu tun.
Nein.
Und kann schön Frauchen sein.
Ganz genau, so wie es sich gehört.
Genau.
Und wie hat sich das, also wodurch merkt man das? Also es wird einmal das Kindergeld, man hat zwar gesagt, es gibt jetzt eine Steuerreform für Familien und das Kindergeld wird erhöht. Naja, ist halt dahingehend blöd, dass das nur denen hilft, die eh schon genug verdienen.
Ja, Leistung sollte.
Ja,
Leistung natürlich. Muss zählen, auch in Familien. weil wir haben ja nichts davon, dass wir schlechte stehende Familien etwas nach oben bringen sozusagen im Einkommen und diese Umverteilung, das ist so 20. Jahrhundert, das interessiert keinen mehr. Ja, wenn dann von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Mhm. Und genau das ziehen wir durch. Ja, also wir belohnen jetzt Familien, die schon viel verdienen, viel Steuern zahlen, denen erlassen wir so 1500 Euro ungefähr im Jahr und wissen pro Kind 500, na, irgendwie sowas. Ja, also doch recht viel, also das ist durchaus spürbar für viele, viele mittelständische Familien. Für die unteren Einkommen ist eher schwierig, ne, weil keine Steuern zahlt, kann man eigentlich auch keine erlassen. Sie haben es dann doch, bei gewissen medialen Druck haben sie sich dann entschlossen, naja, dann geben wir ihnen 200 Euro. Die kriegen auch die keinen, ja, also es reicht aber auch leicht. Weil Alleinerzieherinnen essen ja weniger, weil ja kein Mann dabei ist. Ja, weil genau. Die fressen so viel und deswegen ist das nur gerecht, ja. Und wir brauchen ja auch in Zukunft Hilfsarbeiter und so. Ja, also das ist ja wichtig, das beizubehalten. Und wir wollen ja keine Alleinerzieher und deswegen fördern wir sie auch nicht. Wäre ja blöd. Ne, weil woher haben die das Kind? Ne? Die waren sicher böse zum Mann und entsprechend sind sie Alleinerzieher geworden.
Ja,
so
ganz
ist,
genau.
Glaube ich, das FPÖ-Bild diesbezüglich.
Da ist besser beim Mann bleiben, auch wenn man geschlagen wird oder sonst irgendwas.
Ja, besser geschlagen werden als keine Nähe. Ne?
Ja.
Also das ist so
ganz
die
genau.
Philosophie. Ja, also so...
Und was,
spürt man das schon
ja,
mal ein bisschen.
Was da, also das war einerseits eben die Unterstützung, die monetäre Unterstützung der Familien, andererseits, was man dann auch sehr schnell durchgezogen hat, war so die Reduzierung der Gelder für Kinderbetreuung. Mhm. Das heißt, es gibt eben diesen Ausbau der Ganztagesschule, der ja bis vor kurzem noch forciert worden ist. Das wird wieder zurückgedreht, also warum denn auch? Die Frau soll ja zu Hause bleiben und kann zu Hause mit ihren Kindern dann die Hausübung machen. Da braucht das Kind dann nicht bis 5 Uhr in der Schule sein und dort den ganzen Tag betreut werden. Das ist also dann Schule, aber auch schon früher. Das heißt, auch diese für ganz kleine Kinder, die, sage ich mal, Kinderaufbewahrungsstätten, also Kleinkinderbetreuung genau, und auch Kindergärten genau, und so weiter. Ja. Auch da gibt es weniger Geld für diese Einrichtungen.
Das ist ja in den letzten Jahren schon ausgebaut worden. Also da ist schon so viel investiert worden. Das sind immer, also meine blöden Zwischenreden sind immer die Argumentationslinien der Minister. Mhm. Da ist tatsächlich, naja, es ist die letzten Jahre schon so viel ausgebaut worden. Und deswegen müssen wir das jetzt ja nicht mehr machen. Das ist ja schon gemacht. Das sind halt laufende Kosten, das ist halt blöd, dass man die jetzt halt streicht. Ne? Das geht da nicht um den Aufbau, sondern es geht um die laufenden Kosten und die hat man jetzt quasi gestrichen. Und zwar ordentlich. Also da geht es um viel Geld, was da einfach gestrichen worden ist. Und auch da unterwandert man quasi die Politik der letzten Jahre, die von der ÖVP mitgetragen worden ist, aber das interessiert ja keinen Menschen mehr.
Nein, aber jetzt der Sebastian ist ja noch nicht so lange in der Regierung.
Nein, der ist ganz
der
neu.
Kann ja da zum der Beispiel
ist,
gar nichts
Der war ja
dafür.
Nie da, der war ja immer im Ausland unterwegs, ja, ist immer rumgeflogen. genau, und das wird jetzt einfach sukzessive wieder zurückgedreht. Wir sind am Weg in die 90er und 80er Schiene, so in diesbezüglich der Erziehung. Und ja, das Gym, das bleibt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, da hört man nichts mehr drüber, dass das am Ende diese Gesamtschule interessant wäre, die einfach weltweit, alle, die sie haben, profitieren davon. Ja. Nur in Österreich ist das halt nicht so weit, wir wollen das nicht, das ist böse, weil Klientel sagt, wir kommen aus dem Gym und dann wird das auch gut sein. Ne? Dann warum sollte man das System abschaffen, von dem wir profitieren? Ne?
Wir müssen ja die Elite, die uns wählt, aber irgendwo heranziehen wieder.
Ja, die Elite, das mit Elite ist jetzt schwierig, weil FPÖ und Elite, das passt jetzt nicht ganz.
ÖVP. Da passt die Elite nicht dazu, wenn ihrem Denken,
in ihrem Denken sind sie
die eindeutig die Elite und Elite ist man, wenn man Gym gegangen ist.
Ja, das muss so sein, am besten ein katholisches. Ja, genau. So fangen sie an, ihre Ideologie in die Realpolitik umzuwälzen. Ja, das sind so subtile Tätigkeiten, also subtil, aber das kriegen jetzt noch nicht viele mit. Ja, das spüren sie vor allem jetzt noch nicht. Das kommt dann die nächsten ein, zwei Jahre, wo sie es spüren anfangen. Aber das sind diese kleinen Änderungen, ja, die da stattfinden. Und parallel zu dem Ganzen haben wir dann Diskussionen, so, wir haben es unter dem ganz großen Punkt Symbolpolitik eingeordnet. Mhm. Ein Beispiel wäre jetzt das Kopftuchverbot für Schülerinnen in der Volksschule.
Ganz genau.
Ja, das betrifft, man weiß es nicht. Also das haben sie jetzt erst wieder gesagt, sie haben keine Zahlen dazu, wie viel das betrifft. Geschätzt sind es österreichweit 50. Mhm. Lass es 100 sein, es ist Symbolpolitik so oder so. man kann auch über das halt reden, wie man mag. Also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass sie verschleiert in diesem Alter sind, weil das hat nichts mit Religion zu tun, das steht im Koran nicht so drinnen. Das ist wirklich nur Identitätssuche von muslimischen Österreichern sozusagen. Mhm. Ja, die sind ausgeschlossen und dann suchen sie sich halt Symbole und das ist eines davon. Aber das bekämpfen wir mit Symbolpolitik und verbieten das, statt quasi ein bisschen Aufklärung und so weiter zu betreiben. Aber ihnen kürzen wir ja auch, das sind genau diese Leute auch, die dann betroffen sind von den Kürzungen Richtung Familiengeld, Kindergeld und so weiter. Das sind genau dieselben, die werden büßen dafür. Und dann wundern wir uns, dass sie sich nicht integriert fühlen. Naja, das ist interessant.
Was da vielleicht auch noch dazu passt, also unter der Überschrift Symbolpolitik und auch zu diesem Thema, es hat ja vor einigen Monaten sind 4 Minister aufgetreten, das A-Team, und haben verkündet, sie haben jetzt Moscheen geschlossen.
Ja.
Von diesen Moscheen geht eine akute Bedrohung aus. Ich weiß nicht, woher sie es wissen, weil das BVD arbeitet ja nicht richtig. Also
ja, aber die haben schon auf einen USB-Stick gefunden.
Ja, wahrscheinlich.
Haben, da waren ein paar Moscheen drauf.
Und da haben sie also jetzt eben sehr medienwirksam es waren glaube ich 18 Moscheen insgesamt, einige, ja. Die sie geschlossen haben. Sie haben angekündigt, sie zu schließen und sie haben angekündigt, die dort arbeitenden Imame auszuweisen aus Österreich. Ja. Bis heute ist kein einziger ausgewiesen worden.
Es ist
auch keine geschlossen worden.
Man ist ja drauf gekommen, es sind keine Moscheen, sondern Kulturvereine. Mhm. Ein Böser, der jetzt wieder, ich bin immer ein Böser, ich interpretiere immer. Das immer wahrscheinlich falsch, ist auch genau, wo das raufkommen ist, erstens das BVT-Dilemma, zweitens waren Landtagswahlen. In einigen Bundesländern, in Tirol haben wir ja auch einen Podcast drüber gemacht, auch in Salzburg, glaube ich, ist gewählt worden, in Kärnten ist gewählt worden, in Niederösterreich ist gewählt worden und genau da finden solche schönen Symbolpolitik-Sachen statt, wo geschrien wird und jetzt handeln wir endlich, wird gehandelt, ja, wir schützen unser Land. Passiert ist nichts, bis heute nicht und es wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Auch da ist wieder ein Thema, da könnte man durchaus mal sinnvoll drüber reden, ja, dass so dieses ATIP, dieser Verein, der von der Türkei gesponsert ist, ja, das nachgewiesenerweise ist das der ausländische Zweig irgendwie vom Erdogan. Mhm. Das ist so, auch in Deutschland gibt es die TTIP und das ist ein gefährlicher Verein, keine Frage, aber wir machen das lieber über Symbolpolitik und ändern nichts, weil wir brauchen diese Feinde ja auch in Zukunft. So würde ich das jetzt mal grob interpretieren. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass da sehr viele ihrer Wähler immer noch der Meinung sind, die haben diese Moscheen geschlossen. Das ist halt nicht passiert.
Nein,
das ist halt die schöne Symbolpolitik. Da kriegt kein Hahn mehr drauf, solange es immer neue Symbolpolitik gibt.
Ja, und wenn uns nichts mehr einfällt, dann machen wir das, was wir auch sehr häufig machen. Wer ist schuld? Der Ausländer?
Ja, das geht immer.
Der ist sowieso immer an allem schuld. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man ansprechen kann. Egal welche Diskussion es gibt, vor allem wenn man sich so jetzt wie wir oft Interviews dann anschaut mit diesen handelnden Personen, dann reden sie 2 Sekunden über das Thema und dann schaffen sie es immer, auf diesen Zweig der Ausländer zu kommen.
Ja,
und ganz egal welches Thema es ist, sie schaffen es eben immer, das mit Ausländern in Verbindung zu bringen.
Das ist das beste AfD, CSU, FPÖ, rechtspopulistische Taktik, die funktioniert. Bisher hat sie immer funktioniert als Opposition.
Mhm.
Jetzt probieren sie diese Dauerkrise, ja, und das ist nicht nur in Österreich so, das ist auch in vielen anderen Ländern so, diese Dauerkrise wird am Köcheln gehalten, indem sie eben genau diese Argumentationslinie immer bringen. Ne? Und am Ende des Tages, da reduzieren wir jetzt das Kindergeld für Ausländer, auch für EU-Ausländer, nicht? Weil das geht ja nicht, dass die bei uns Geld kriegen, obwohl es unten billiger ist zum Leben. Naja, da geht es um, glaube ich, 100 Millionen Euro. Mhm. Das ist es uns wert, quasi einen Krieg innerhalb der EU anzufangen. Da hat natürlich gleich Orbán und Ungarn hat natürlich geschrien, da sind sehr, sehr viele betroffen.
Mhm.
Das ist auch Ablenkungspolitik natürlich. Also da geht es auch nicht um Inhalte, weil um 100 Millionen braucht man nicht umstreiten. Da hätte man viel, viel anderes Geld zum Heben. Aber gut, naja, das ist die Taktik und die werden wir jetzt vielleicht öfter noch sehen. Also wir werden immer wieder so ein bisschen chronologisch eben die ganzen Sachen, was da daherkommen sind, an Realpolitik, die es auch gibt, ja, das durchaus gefährliche Politik ist, was da betrieben wird, aber immer so quasi verwässert mit so Scheinkrisen, Scheinskandalen. Das vielleicht können wir das ein bisschen ausarbeiten.
Ja, was ist denn du weiter? passiert. Also wir waren ja jetzt bei der Familienpolitik. Mhm. Und dann, was da vielleicht auch noch für mich interessant ist, also wir haben im Vorgespräch mit dem Alex schon angesprochen, der Verfassungsgerichtshof hat quasi die Regierung oder wird die Regierung zwingen, die Ehe für alle umzusetzen.
Ja. Jawohl.
Das ist einfach, da hat sich ein Paar an den Verfassungsgerichtshof oder an den obersten Gerichtshof so eigentlich gewandt und gesagt, wir sind homosexuell und wir wollen auch eine Ehe eintragen dürfen. Also nicht mehr die eingetragene Partnerschaft, sondern wirklich noch eine Ehe eintragen. Und dann hat der oberste Gerichtshof geurteilt, ja, das muss so umgesetzt werden. Wegen dem Gleichheitsprinzip kann ich nicht irgendwie sagen, okay, weil du homosexuell bist, darfst du nur eine eingetragene Partnerschaft machen, weil du heterosexuell bist, darfst du nur eine Ehe eintragen, weil die eingetragene Partnerschaft gilt ja nur für Homosexuelle. Richtig. Auch hier wird ein Gleichheitsprinzip eben ausgehebelt. Muss jetzt umgesetzt werden. Genau,
das war eine ganz klare Ansage vom obersten Gerichtshof, wo wirklich gesagt worden ist, da gibt es jetzt kein Hin und Her, sondern ihr setzt jetzt das wirklich um. Es streicht diese Partnerschaft, macht es Ehe für alle, fertig. Mhm. Ja, das haben sie dann aufgetragen, bis Ende diesen Jahres, glaube ich, müssen sie das machen. Werden sie nicht machen, da bin ich mir sicher. Die werden irgendwie eine Möglichkeit finden, das auszuhöhlen. Oder das einfach wieder die Runde zu schicken über den Gerichtshof. Und ein Problem, als Beispiel, steckt da drinnen natürlich alle, was jetzt schon eine eingetragene Partnerschaft haben, müssten jetzt laut den ersten Entwürfen, was man so ein bisschen mitkriegt hat, quasi hergehen und sich trennen, also scheiden lassen wieder quasi von dieser Partnerschaft, damit sie dann die Ehe haben können. Was wiederum viele Implikationen hat, wenn man sich eben scheiden lässt. Ja, das hat dann wieder Auswirkungen im finanziellen und rechtlichen und so weiter Bereich und das ist egal. Ne? Also, und genau so werden sie das irgendwie machen, dass es wieder möglichst schwierig ist, für Homosexuelle in die Ehe zu kommen. Mhm. Und parallel auch das mit dem Geschlecht, mit dem dritten Geschlecht, das haben sie dann auch noch raufgedrückt sozusagen. Sie müssen eben die Möglichkeit schaffen, ein drittes Geschlecht eintragen zu lassen. Ne? Nicht nur Mann, Frau, sondern auch anderes. Und nicht anderes nennen, sondern tatsächlich richtig benennen. Mhm. Auch da gibt es ganz klare Vorgaben vom Gerichtshof, das müsst ihr machen, fertig. Auch da wird der ÖVP und der FPÖ einfallen, wie sie es möglichst verzögern können und aushöhlen können. Bin mir sehr sicher.
Ganz sicher, weil das passt ja, wenn wir über das Familienbild reden, ja, passt das ja überhaupt nicht dazu. Genau. Sondern
die würden ja sicher am liebsten das abschaffen, dass Homosexuelle Kinder adoptieren können. Ja. Was ja immer noch sehr absurd ist. Sie dürfen nicht heiraten, aber sie dürfen Kinder adoptieren. Mhm. Ist auch das einzige Land außer, haben wir glaube ich eh schon mal erwähnt gehabt, außer irgendein ganz seltsames Land. ist das nirgends auf der Welt so, dass diese Kombination ist. Ne? Und ja, aber schauen wir mal, was Ihnen da reinfällt. Da kommt noch was.
Dann gehen wir zum nächsten Punkt, der, muss man auch sagen, dann ein sehr großer Aufreger war, auch in den Medien und in der Bevölkerung. Das war in der Gesundheitspolitik und Sozialpolitik. Mhm. Da hat es angefangen mal mit AUVA, also die allgemeine Unfallversicherung, Versicherungsanstalt, wo man eben gesagt hat, die müssen ein Drittel ihres Budgets einsparen.
Ja, und noch vorher, es geht ja um gesamte SV, also Sozialversicherungsgeschichten mit insgesamt, glaube ich, 25, 28 Körperschaften sozusagen, also Teilbereichen mit den Gebietskrankenkassen der Bundesländer und so weiter. Mhm. Und da hat man mit denen hat man geredet und da hat man ausgemacht, sie machen Vorschläge, was sie einsparen bis Ende des Jahres. Also die Vorschläge sollen bis Ende des Jahres an die Ministerien kommen und dann wird geschaut. Das hat halt nicht lang gehabt und bei der AUVA sind sie dann recht schnell vorgeprescht. Mhm. Also die Ministerin, unsere Freundin
Hartinger-Kleingeist,
die hat dann sofort quasi eine halbe Milliarde Einsparung bei 1,5 Milliarden Gesamtbudget gefordert. Mhm. Aber natürlich ohne Leistungsverschlechterung, es ist ja klar. Ne? Ist jetzt allerdings schwierig, wenn man sieht, dass von diesen 1,5 Milliarden Gesamtbudget bisher, ich glaube, nur 10% sind Personalkosten. Der Rest sind Leistungskosten, ne, die auch von anderen Sozialversicherungen verrechnet werden und so. Es ist halt schwieriger, 1,5 Milliarden in ein Jahr einzusparen, wenn man eigentlich keine Leistungen weniger haben will, wenn die Leistung insgesamt 1,4 beträgt. Mhm. Also die 100 Millionen könnte man einsparen, wenn man alle ausraut, also weil jegliches Personal weg ist. Mehr geht halt nicht ohne Einschränkung der Leistungen. Warum macht denn das die Frau Hartinger Klein? Das ist doch nicht nachvollziehbar, außer wenn man weiß, dass die Frau Hartinger Klein sich vor 5 Jahren ungefähr für den Vorsitz in der AVA beworben hat. Hat sich auch über mehrere Instanzen durch weitergeklagt, weil sie immer abgelehnt wurde als nicht fähig. Sie hat sich tatsächlich durchgeklagt, hat immer verloren. Und das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, sich daran einfach zu rächen. Rache ist was Schönes.
Na, aber Entschuldigung, wie kannst du sowas dieser Frau Hartinger Klein, eine ausgewiesene Expertin?
Ja, ausgewiesen wäre schön, wenn wir sie ausweisen würden, aber. Genau, so also macht das wie gesagt, ist reines Gerücht. Nein, es ist tatsächlich so. Ja, das war so. Aber das mit der Rache ist jetzt rein. Nein, es ist wieder,
Der
Humor. Eins. Hallo, nicht verklagen, das ist Humor. Ja. Aber es ist durchaus denkbar, ja, dass das eine Racheaktion ist. Na, jetzt zeige ich es euch. Ja, und so passiert das. Ja. Das auch das ist die Taktik, wie man was machen kann. Und da kommen wir dann vielleicht gleich zur nächsten Taktik. Wie macht man den Populismus in Regierung? Mhm. Ja, man hat dieses Sozialversicherungsthema, das durchaus wichtig ist. Ja, und da haben sie sich auch geeinigt, irgendwie, dass sie machen 5. Sie wollen jetzt nur noch 5 Körperschaften haben. Mhm. Wir legen alles zusammen. Ja, das hat die SV ihnen schon vor einem Jahr ungefähr als Konzept gebracht. Und es ändert aber auch nichts dran. Ja, ob jetzt 5 Körperschaftsdachverbände habe oder 25, es ändert gar nichts, solange nichts an dem Gesamtsystem ändert, und sie ändern ja nichts an dem Gesamtsystem. Sie wollen ja nur zusammenlegen, weil sie das ja versprochen haben, und das kann man verkaufen. So findet Politik statt. Ja, das ist Populismus in Regierung. Man verspricht Sachen, die keinen Sinn machen, aber man zieht sie durch, weil sie gut ausschauen. Ja, das ist eine Methode.
Ja, Und dass das dann hinterliegend aber heißt, dass zum Beispiel ein Kinderhospiz, das schon geplant ist in Wien, jetzt nicht gebaut wird, dass keinerlei Einstellungen mehr vorgenommen werden bei den Sozialversicherungen, was auch bedeutet eben, es wird dann nicht, wenn jetzt ein Arzt in Pension gibt und wird einfach nicht ersetzt, okay, was bedeutet das, dann müssen die anderen Ärzte einfach länger arbeiten. Ich bin gerne auf dem OP-Tisch beim Arzt, der gerade schon 48 Stunden gearbeitet hat.
Das dürfen sie Vertrag. Ja auch nicht, weil das auch schon ja, EU-rechtlich schon wieder.
Ja, und es passiert aber trotzdem noch. Also diese Dinge, die werden natürlich nicht angesprochen.
Genau.
Und muss man vielleicht jetzt hier ein bisschen eine Medienkritik üben. Mhm. Auch da kommt es vielleicht zu wenig zum Vorschein, was aber nicht ganz leicht ist, weil es die Regierung in ganz kurzen Abständen immer wieder so riesige Skandale wie eben Kopftuchverbot und so weiter aufmacht, über die dann wieder akut berichtet werden muss. Und so wird den Medien auch keine Zeit gegeben, längerfristig über bestimmte Themen zu berichten.
Genau,
das ist immer so ad hoc, ganz genau.
Trump at its best. Ja, also das funktioniert in allen postdemokratischen Staaten, die wir so haben, rund um uns auch herum, ja, sei es Ungarn, sei es Polen. Auch in Deutschland haben sie es vor kurzem jetzt gemacht, die CSU. Ja, das ist genau diese Taktik, wie man das heutzutage macht. Ne? Regieren im Populismus heißt immer wieder neue Skandale und niemals längerfristig mit was aufhalten, sondern immer neue Skandale schaffen und Aufregerthemen schaffen, damit die Medien hüpfen. Und die steigen darauf ein nach wie vor. Finde ich schade. Ja, das wäre eigentlich, ne, da können wir jetzt vielleicht gleich zum ORF kommen, ne, was da passiert ist. Die haben sie durchaus auch schon eingebremst.
Ja,
ja, da ist das, am Anfang ist ja die Diskussion gewesen, auch mit Herrn Steger, der jetzt im Vorstand, Vorstandsvorsitzender ist, oder wer immer, wo so um den Herrn Gelex als Beispiel in Ungarn gegangen ist, weil der so böse berichtet hat über den Orbán. Das geht ja gar nicht, das ist ja unser Freund. Da haben sie sicher im Wahlkampf nur gebrüstet, wer der bessere Freund ist vom Herrn Orbán. Ein
lupenreiner Demokrat.
Ja, gut. So funktioniert das Spiel jetzt mittlerweile. Genau.
Das ist dann, es hat ja jetzt gerade nicht Volksbegehren, sondern eine Unterschriftenaktion gegeben für die Abschaffung der GIS-Gebühren. Und ja, da ist natürlich auch, also ich sage, FPÖ hat sich ja jetzt immer auf ihre Fahnen geheftet, die GIS-Gebühren müssen abgeschafft werden. So schafft man es natürlich auch, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach einzuschränken, massiv einzuschränken, beziehungsweise ist das quasi eine Abschaffung dann des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil was passiert dann? Dann sind sie wirklich nur mehr am Tropf der Regierung oder sie müssen sich private Sponsoren suchen und dann ist es nicht mehr öffentlich-rechtlich. Und ich glaube schon, dass man, es gibt in Österreich eine sehr breite Medienlandschaft, noch ja. Muss man leider auch dazu sagen.
Warten wir mal, bis die Presseförderung ins Visier kommt.
Das ganz genau, und es hat ja diese Medien-Enquete, das hat Blümel gegeben. Und da weiß man eben nicht, was passiert. Und wenn dann Medien immer eben unter dieser Angst leiden, dass sie einfach kein Geld mehr bekommen, dann werden sie vielleicht auch gefälliger berichten. Ja, und natürlich sind eben sowas wie aufwendige Recherchen dann auch nicht mehr möglich, weil man einfach auch nicht mehr das Personal dafür hat, solche Recherchen dann durchzuführen. Mhm. Und der ORF zum Beispiel, jetzt gerade wieder, wo es da um diese Fake News und Fake Science und so weiter geht, die sind da ganz vorne voran, nur das werden wir nicht mehr sein. Und so wird es einfach passieren, wie es ja jetzt schon in Polen ist und auch in Ungarn. Mhm. Aber die Gefahr besteht hier, genau, gleichgeschaltete Medien zu haben. Mhm. Und so, das ist eine Möglichkeit, auch das Volk dumm zu halten.
Ja, ja, in Ungarn funktioniert das perfekt. Die glauben ja nach wie vor, dass der Herr Soros die Asylanten bezahlt, dass sie nach Europa strömen, um quasi Europa zu zerstören. Die glauben das wirklich. Mhm. Also ein Großteil glaubt es wirklich in Ungarn. Passiert, wenn die Medien gleichgeschalten sind. Das ist genau der Sinn. Was jetzt noch sind wir nicht so weit in Österreich, werden wir schauen, es wird sicher vermehrt so sein, ob so extrem, glaube ich jetzt mal noch nicht zumindest, wenn nicht auch positiv, dass es so extrem wird wie in Ungarn. Aber was jetzt schon passiert, ist vorauseilender Gehorsam. Mhm. Die meisten oder manche Moderatoren sagen also einfach Sachen nicht mehr, die sie früher gesagt hätten. Mhm. Ja, so kleine Berichte werden einfach nicht mehr gemacht, die früher gemacht worden sind. Und das merkt man so, sind kleine Nuancen, die sich jetzt bereits geändert haben. Und das ist halt gefährlich, wie gesagt. Das sind kleine Schritte, die man da immer weiter in Richtung nicht mehr so freie Medien geht. Ja, und das ist halt nun mal die vierte Gewalt so ungefähr. Ja, ohne Journalismus, ohne freien Journalismus funktioniert auch eine Demokratie einfach nicht. Ja, und ja, schauen wir mal, wo es da weitergeht. Aber das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, was da passiert mit dem ORF auf jeden Fall. Mhm. Man kann jetzt vom ORF halten, was man will, und auch von der GIS, ja. Aber das ist wichtig. Also das ist öffentlich-rechtliche Fernsehen an sich ist wichtig. Ob man jetzt da Serien, irgendwie amerikanische Serien und so weiter zeigen muss und Formel 1 und so, über das kann man alles diskutieren, aber dass er wichtig ist, ist meines Erachtens ganz klar. Ja.
Gut. Und wenn es der ORF nicht mehr macht, es gibt ja immer nur uns Österreich jetzt.
Eben, wir übernehmen das ganze Spiel. Ja.
Kein Problem, wir genau, gehen auch, für euch
in Haft. Auch in diesen Themen Richtung Enquete und so weiter, Mediengeschichte, auch das Falterradio, wir verlinken wieder, auch da gibt es schöne, schöne Folgen, sehr zum Empfehlen. Die haben echt gute Recherchetätigkeiten. Und da könntest du dann auch gleich Abo für den Falter abschließen, das schadet nie. Ja. Ja. Wir sind nicht gesponsert von Ihnen, aber wir finden gut, dass Sie das machen.
Nein, aber
der Herr Raimund Löw, der ist auf jeden Fall gut, der ist oder Moderator, kennt man ja noch aus dem ORF, der ist in Pension gegangen und hat jetzt vom Falter Radio den Podcast übernommen. Finde ich sehr gut.
Ja, finde ich auch. Und lieber Falter Radio, wenn ihr uns hört, ihr könnt uns gerne mal einladen,
kein Problem.
Sponsern, uns Mannerschitten schicken.
Ja, da sind wir ganz flexibel.
Kein Problem. Genau.
Das wird übrigens auch im Tiroler Freiradio in Tirol auch übertragen,
und das Falterradio.
In Kärnten, glaube ich, auch irgendwo. Genau. Also das ist gut, finde ich gut.
Vielleicht jetzt noch abschließend zum Thema Gesundheit und Soziales. Es wurde ja nur unter der alten Regierung, zwar gegen den Willen der ÖVP, aber trotzdem der Pflegeregress abgeschafft.
Das war ja nur so dieses Wahlkampf.
Gedöse.
Da hat man wieder schöne Sachen beschlossen, ohne ganz zu Ende zu denken. Oder das wollte man dann auch nicht, wie viel da wirklich an Kosten daherkommt. Ja, und da, der frisst jetzt ein bisschen natürlich diese Regierung mit. Ja, die haben das nur teilweise beschlossen, sagen wir mal, müssen jetzt aber die Kosten durchaus tragen. Aber da hat man die Kosten irgendwie mit wie viel Millionen?
100
Millionen veranschlagt insgesamt. Ja, das sind dann auch wenigen Wochen sind dann schon die ersten Sachen daherkommen, dass naja, es sind wohl eher 600 Millionen oder noch mehr. Sie haben sich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen geeinigt. Sie kriegen, glaube ich, 200 Millionen.
Ich glaube, auf 300 haben sie
sich jetzt
mit den Ländern. Vielleicht ganz kurz nur mal in der Rekapitulation. Was bedeutet die Abschaffung des Pflegeregresses? Wenn ich in ein Altersheim muss, dann hat früher auf mein Vermögen zugegriffen werden können. Das ist eben abgeschafft worden. Genau. was bedeutet das? Erstens einmal sind die extrem die Anmeldungen, also um 25% sind die Anmeldungen in Altersheimen gestiegen.
Was relativ klar ist.
Und das Zweite aber, irgendwer muss ja trotzdem die Betreuung bezahlen. Mhm. Und da ist jetzt genau eben dieser Streit. Pflege ist eigentlich laut Verfassung Aufgabe der Länder. Genau. Nur sagen die Länder, das können wir nicht alleine stemmen. Lieber Bund, du musst uns unterstützen.
Du hast
das
beschlossen, mach auch was.
Mach dann, jetzt was. Und genau das sind jetzt eben diese 300 Millionen, auf die man sich jetzt ungefähr 350, glaube ich, sowas, auf die man sich geeinigt hat, die der Bund eben den Ländern zuschießen wird für den Pflegeregress.
Genau, wobei ich glaube, rein in Wien schon 400 Millionen sind.
Ungefähr, aber, was gebraucht werden. Genau. Was man da jetzt ganz gut merkt, es gibt ja einige ÖVP-geführte Länder, gerade jetzt im Westen von Österreich sind die, und da kann man vielleicht auch absichtlich sagen, schwarze Länder, keine türkisen Länder.
Bewusst definitiv von Türkis abgegrenzt bei ihnen im Wahlkampf.
Gerade im Wahlkampf, Salzburg und Tirol, wir haben ja neu gewählt. Und da sind diese Parteien immer nur als schwarze Volkspartei aufgetreten. Mhm. Und da merkt man jetzt schon, dass also sich gerade die Landeshauptmänner, die schwarzen Landeshauptmänner, wie ein Wallner in Vorarlberg zum Beispiel oder ein Günther Platter in Tirol, schwer tun mit ihrer eigenen Regierung. Ja. Weil sie einfach, sie sind wahrscheinlich im Nationalratswahlkampf für diese türkise Partei gelaufen. Mhm. Jetzt macht die türkise Partei einfach das, was sie eh in ihrem Wahlprogramm drinstehen gehabt hat. Nur ist das oft diametral zu den Interessen der Länder. Mhm. Und das ist für mich ganz eine interessante Diskussion, die wir jetzt hier haben. Oder Debatte einfach, wie man da zuschauen kann, wie es für diese Landeshauptmänner das ganz schwierig ist, ihre Position zu finden.
Zufriedenen Position gerade.
Also und das ganz ist genau, vor allem, wenn man ein roter Landeshauptmann tut sich leichter. Weil er muss nichts anderes als wir aus quasi einer Oppositionsrolle heraus gegen die Regierung wettern. Relativ leicht. Mhm. Die anderen sind, das war schon immer so, nur jetzt sind es bei den Ländern ganz unbeliebte Sachen, hinter denen sie immer noch stehen müssen.
Richtig, ja. Und wo sich auch die Kernpolitik, Kern in dem Fall falsch, aber ne, der Basis quasi Politik unterscheidet. Ne, früher war im Bund und in den Ländern die Basispolitik der ÖVP ähnlich gelagert. Ja. Wirtschaft, aber auch Bauern und Familie, alte Werte. Das war sehr einheitlich, homogen in Österreich. Jetzt ist es allerdings so, dass die Länder sehr, sehr unterschiedliche Politik zum Bund haben. Weil der Bund ist einfach neoliberal, bis zum geht nicht mehr. Von antisoziale Geschichten, von Antibildungsgeschichten, von einfach komplett andere Position wie die Länder. Und das kommt dann nochmal. Also sie sind zwar eigentlich eine Partei, aber nicht wirklich. Und das, da reiben sie sich gerade extrem und da geht es in vielen Politikbereichen in Tirol dann speziell auch Richtung Transit und auch in Richtung Pflege, auch in Bildung, das auch sehr viele Kompetenzen im Land haben, wo das Land auch eher so auf sozialeren Ebenen ist, naja, die sind näher dran und die sehen durchaus, wo die Probleme dann entstehen, wenn sie jetzt diese Politik umsetzen von der NÖFB. Und da knatscht es ein bisschen. Und da ist, schauen wir mal, also die ÖVP ist ja sehr hartnäckig, bevor sie sich irgendwie zerstreiten anfangen. Aber das sind durchaus Punkte, wo Grabenkämpfe stattfinden werden und auch schon da sind. Ja, wo eben ein Herr Platter eher zum Revoluzzer wird auf einmal, wo er kämpfen anfängt für das Sozialere. Ja, und einfach natürlich auch mit den Grünen in der Regierung, aber auch, das nehme ich ihm tatsächlich ab, dass er das nicht will, was der Bund so verlangt. Ja. Und er fühlt sich auch zu Recht alleingelassen Richtung Transit. Ja, da ist wohl der Herr Hofer mutsmäßig da gewesen und alles versprochen. Aber es passiert halt genau das Gegenteil. Und da ist jetzt der Herr Platter, möglicherweise wird er zum Revoluzzer innerhalb der ÖVP irgendwann mutieren, weiß man. Das hätte man vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass das passieren
würde. Nein, gar nicht, aber eben so, also das ist für mich ganz, ganz interessant zu beobachten. So.
Genau, ja. Wobei sie sich jetzt genau drei Länder, also Niederösterreich, glaube ich, Salzburg und Tirol, haben sich jetzt ja nicht angeschlossen bei diesem Länder, wie soll man es nennen, wo sie quasi gegen die, gegen was war das jetzt?
Die haben einen offenen Brief geschrieben, genau. Die Bundesländer. Ja, wegen dem Pflegeregress.
War das wegen dem? Okay, kann sein. Genau, da haben sich die jetzt nicht angeschlossen, aber die anderen ÖVP-Länder schon. Also irgendwas passiert da. Ja. Da muss man immer aufpassen natürlich, was ist da Taktik und was nicht. Wer ist da allein geweiht? Werden wir sehen. Also da passiert auch noch einiges. Ja.
So, weiter mal zur Gesundheit und Sozial. Politik. Ihr seht schon, wir bleiben nicht dann immer beim Thema, aber gerade so diese Symbolpolitik, ja, eben, die passt da sehr gut immer.
Der braune Faden, überall, was da durchgeht, genau.
Dazu. Unsere Regierung hat jetzt das große Glück, gerade angelobt worden zu sein und schon nach einem halben Jahr auf der großen EU-Bühne zu stehen, denn Österreich hat den EU-Ratsvorsitz jetzt übernommen.
Das der Herr Kurz ist König von Europa im Moment.
Also ich glaube, König ist da zu wenig.
Er ist schon ja, Kaiser. Kaiser und Gott, er ist Europa. Die Europa.
Die quasi. Europa.
Ja, das kann sein. Ja.
Wer ist dann Zeus und stillt sie?
Ja, das mit die, mit die
Putin vielleicht.
Ja, das, oh, das könnte sein.
Oh, das stimmt. Passt es dann wieder. Aber eben, wir haben den EU-Vorsitz übernommen. Das wird jedes alle halben Jahre weiter getauscht. Wir haben es von Bulgarien bekommen. Sind ja ähnlich wie mir. Und da sind sie dann einmal schon fast die komplette Regierungsriege im Anfang des Jahres nach Brüssel gereist und haben sich da vorgestellt und gesagt, hallo, wir übernehmen jetzt den Ratsvorsitz, wir sind dann König bald und wir sind super toll und wir ihr, liebe sehr, EU, ihr seid auch super toll.
Europafreundlich ohne Ende.
Ja, wir schimpfen zwar zu Hause, aber wisst ihr, wie das ist. Zu Hause erzählt man der Frau ja auch, der böse Arbeitskollege hat mich zum Bier verführt.
Ja, nicht auskommen, muss ich machen.
Beim Arbeitskollegen sagt man mal, jetzt darf ich das fünfte Bier nicht mehr trinken, weil die Frau zu Hause schimpft. Aber ja, und da sind sie eben da hingefahren und jetzt haben wir das übernommen und der Herr Kurz ist dann gleich wandern gegangen mit dem Herrn Tusk und mit dem Herrn Juncker hat er geschmust. Und
ja, das, tut, das tut der Herr Juncker
das immer. Macht jeder. Hat es dann einen kleinen Ausfall gegeben vom Herrn Wilimski.
Ja, man kann schon mal einen europäischen hochrangigen, den hochrangigsten Politiker mal des Suffes bezichtigen. Naja, selbst wenn es stimmt, dass der Herr Juncker Alkoholprobleme hätte. Ja, also das ist halt stiltechnisch wild und der Herr Wilimski sollte sich aufpassen, weil wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, weil in dieser Partei, naja, also ich nenne jetzt da keinen Namen, aber Alkohol und andere Abhängigkeiten sind da auch sehr weit verbreitet. Aber
ja,
das wird sich noch zeigen in Zukunft, bin mir sicher.
Ja, aber trotzdem, also wir sind jetzt König der EU.
Und wir haben dann gleich als erstes also noch kurz vorher oder auch parallel gesagt, naja, das EU-Budget muss gleich bleiben. Also wir werden auf keinen Fall mehr zahlen. Ja. Wir werden auf keinen Fall mehr zahlen.
Wo kommen wir denn dahin? Jetzt ist ja eben der Brexit. Nächstes Jahr wird dann Großbritannien, wie auch immer, ob hart oder weich oder gar nicht, aus der EU aussteigen. Und dadurch wird natürlich das EU-Budget verringert. Großbritannien war ein Nettozahler. Und
gleichzeitig wird aber gefordert, mehr Sicherheit, mehr Außengrenzschutz, mehr Sicherheitskräfte und. Das wird zwar gefordert von den gleichen Ländern, also auch von Österreich, aber gleichzeitig gesagt, nee, wir zahlen halt sicher nicht mehr. Nein, also wo kommen wir denn da hin? Aber unsere Bauern müssen die Förderung schon noch kriegen. Also das muss schon sein. Richtig. Aber streichen wir es halt bei anderen. Das geht ja, aber unsere geht nicht.
Macht ja nichts.
Sie haben dann relativ schnell sich dahin geeinigt, naja, wir werden schon mehr zahlen, weil 1% im BIP, naja, das BIP steigt, dementsprechend müssen wir jetzt auch mehr zahlen, haben sie sich dann ausgerechnet, dass das absolut Werte, natürlich wird es höher werden, aber prozentuell bleiben wir bei 1% und gehen nicht auf 1,1, was gefordert wäre. Ja, jetzt ist halt blöd, dass Österreich den Vorsitz hat und muss vermitteln diesbezüglich. Naja, die müssen auch etwas weiterbringen Richtung Budget, wir werden es noch nicht fertig machen können. Aber sie müssten eigentlich vermitteln zwischen den Deutschen, Franzosen und so weiter, die bereit sind, mehr zu zahlen. Die haben schon von vornherein gesagt, na, wir sehen die Wichtigkeit der Europa, wir müssen mehr Budget haben. Sie sind bereit, mehr zu zahlen. Und sie müssen quasi zwischen Deutschland und Österreich vermitteln als Österreicher. Das wird ein bisschen schizophren auch. Bin ich gespannt, ja, also wo das hinführt. Man wird dann nicht viel hören und am Ende des Tages werden wir mehr zahlen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird und das ist auch gut so, ja, weil wenn man schon mehr Kompetenzen nach Europa gibt, die durchaus Sinn machen in dem Bereich und vor allem, wenn es um Grenzen, Außengrenzschutz geht, der zwar immer schon vorgeschrieben war und Ungarn sich zum Beispiel nicht dran gehalten hat und so und jetzt schreit, uns hat keiner geholfen. Naja, sie haben den Vertrag selber unterschrieben, wo das drin stand, nicht, dass sie das machen hätten sollen die letzten 10 Jahre und sich jetzt alleine gelassen fühlen, Orban ist Orban. Ja, aber schauen wir mal, diese Problematik wird sich in den nächsten halben Jahren noch zeigen, wo Österreich da hinsteuert. Ja.
Was man da vielleicht, du hast jetzt eh schon ein gutes Stichwort genannt, Orban, wir sagen jetzt, wir sind König der EU. Mhm. Unsere besten Freunde derzeit sind aber die Visegrad-Staaten. Mhm. Also das ist,
ja, wären wir ja gern dabei, die nehmen uns nur nicht.
Die wollen uns nicht, wir sind nur zu wenig rechts, glaube ich, für die.
Ja, und wir sind halt auch Ausländer.
Ja. Wir sind Ausländer. Vielleicht könnten wir jetzt die Justiz nur abschalten. Das passiert eh schon, mhm. Also der Justiz, das Justizbudget ist ja gekürzt, richtig, worden. Es werden Bezirksgerichte werden geschlossen zum Beispiel. Genau. Es wird weniger Personal für Personal ausgeben, ja, und so weiter.
Da sind wir auch wieder schnell kurz zwischen, dass die Leute sich da gleich ein bisschen reindenken können. Ja. Auch das ist Taktik.
Natürlich.
Was da passiert, das ist auch in anderen Bereichen, auf die kommen wir noch. Das ist Aushungertaktik. Die kriegen einfach kein Budget, beziehungsweise sie kriegen keine Budgetvorgaben. Mhm. Es ist einfach nicht klar, wie viel Budget sie im nächsten Jahr haben. Und dadurch können sie nicht planen, dadurch geben sie automatisch logischerweise weniger aus. Mhm. Und dann kann der Bund sagen, naja, gibt es eh weniger aus, passt eh, haben wir gekürzt, ihr wolltet es ja so. Das ist die Taktik, die man auch in dem Bereich jetzt schon sieht und eben auch eine andere, wo wir später noch hinkommen. Mhm.
Und eben so, also diese Visegrad-Staaten, mit denen sind wir ja gerade gut Freund, mhm, und die leben uns ja vor, eben, also wie wir es davor schon erwähnt haben, wenn es geht um Einschneidung der Medien oder halt, mhm, die Medien einfach schwächen, genauso die Gerichte schwächen, jawohl, generell einfach die Demokratie schwächen.
Richtig.
Und das sind jetzt gerade unsere Freunde, gleich wie unsere Freunde ja die neue Regierung in Italien,
ja,
und die Regierung in Bayern ist. Also wir kennen ja das berühmte EU-Land Bayern, ja, Bayern, der, richtig, größte Staat der EU, Bayern. Ja. Und mit denen, also mit Söder, Salvini und unserer Regierung, die haben sich eben getroffen, weil sie ja die einzigen sind in der ganzen EU, die diesen Ansturm, mhm, von Flüchtlingen irgendwie stoppen können, ja, diese Horden.
Ja, ja. Die warten immer noch millionenfach an der italienischen Grenze, auch an der österreichischen Grenze, mhm, überall, ja, auch in Slowenien, die warten einfach da, sie verstecken sich, man sieht, mhm, sie deswegen auch nicht. Und das ist dann eben diese Achse der Willigen oder Blöden oder der Rechten, in der Achse ist es auf jeden Fall, was da geschlossen werden wollte, sollte. Das ist jetzt ein bisschen, glaube ich, nach hinten losgegangen, die CSU, Die hat die gesamte Politik in Europa bestimmt, mhm, das muss man jetzt einfach mal sagen. Das sind in Deutschland, wenn man das auf Deutschland rechnet, hat die CSU 5%. Ja, 5% von Deutschland, überschlagsmäßig sind nicht viel Leute. Die haben die gesamte Politik in Europa bestimmt. Mhm. Österreich ist dann natürlich draufgekupft, ja, mhm, und die Italiener, alle sind da eingestiegen auf das Ganze. Die CSU hat allerdings jetzt gemerkt, dass sie in den Umfragen deutlich verliert durch diesen ganzen Wahnsinn. Ja, weil sie verlieren Leute nach rechts, weil sie nicht glaubwürdig sind. Und nach links verlieren sie, oder bitte, links ist jetzt auch schwierig, aber
in die Mitte.
Sie laufen von der CSU weg und würden sich eine CDU in Bayern wünschen. Mhm. Das wird vielleicht, ich hoffe, es wird nicht passieren, aber es wäre echt interessant. Verlieren sie da, weil sie zu rechts sind. Na, logisch. Und auf einmal sind sie unter 40% in den Umfragen. Und jetzt wissen sie nicht mehr, was sie tun. Deswegen hätten wir jetzt auch nichts mehr. Es ist auch diese gesamte Forderung, an den Grenzen abzuweisen. Sie landen, die in einem anderen Land quasi, mhm, schon einen Antrag gestellt haben. Ja, das hat er sich dann darauf geeinigt, nach wochenlangen Streit mit der Frau Merkel, dass das mit Verträgen mit diesen Ländern dann passieren darf. Naja, das wird sicher Österreich unterschreiben. Österreich wird auf jeden Fall unterschreiben, dass wir von Bayern die Leute wieder zurücknehmen.
Die 5 pro Monat,
diese, ja. Diese 5 auch, ja, ja. Dann seien sie ja 5 pro Tag, es ist aber egal. Auf jeden Fall wiederum keine Zahl, die relevant wäre. Ja. Dieser Aufwand steht nicht dafür, genauso dieser ganze Grenzkontrollwahnsinn, wo sie einfach alles aufhalten, alle im Stau stehen lassen, um Sicherheit zu zeigen. Mhm. Ja. Und da geht es, wie gesagt, die greifen durch diese Maßnahmen so 7 Leute, 10 Leute, 20 Leute in der Woche auf. Für das tun wir das. Mhm. Für das haben wir Budget, aber für Frauenhäuser haben wir kein Budget. Ja. Das ist auch so ein schönes Symbol, ideologische Politik, mhm, kann man da, glaube ich, einhauen, ist die Kürzung der Förderungen für Frauenhäuser und generell Gewaltprävention gegen Frauen. Das wird gekürzt. Na, wieso auch? Also, Männer schlagen doch Frauen nicht.
Nein,
also,
nie. Nein, niemals. Und warum sollen sich denn die Frauen da verstecken? Waren wir ja schon davor, bevor sie Alleinerzieher werden? Ist ja doch besser, wenn sie beim Schlagen
von vergewaltigten Mann bleibt. Man muss ganz am Anfang anfangen und Alleinerzieherinnen verhindern, ihnen ja auch dieses Selbstständige wieder nehmen, weil selbstständige Frauen, das kann nur das zum Untergang der Welt führen. Das
glaube ich
auch. Und deswegen verhindern wir, dass es Frauenhäuser gibt. Ja. Da geht's eben nicht viel Geld. Das, mhm, ist nicht viel Geld, aber das wird aus wirklich, das ist ideologisch gewollt, dass das gestrichen wird. Und das wird gemacht. Fein. Ja, das ist.
Naja, weil das ist halt das Sicherheitsgefühl oder wirklich Sicherheit für eine ganz kleine Minderheit. Mhm. Für das Sicherheitsgefühl der Mehrheit, da haben wir aber genug Geld.
Ja,
für die können wir, und was ja, das ist ja nur eine total unbegründete Angst. Es gibt, wie gesagt, nicht die Flüchtlinge, die vor den Grenzen warten.
Die hat es 2015 gegeben.
Vielleicht sind sie ja irgendwo.
Die gibt es jetzt gerade nicht. Das ist eben diese Dauerkrise, die eingeredet wird. Ja, die Dauerkrise, die immer am Köcheln gehalten wird. Die Migrationskrise, böse Migration. Es gibt keine Migrationskrise. Es gibt sie einfach nicht. Das heißt nicht, dass man nichts tun muss. Man muss sich durchaus Gedanken machen, wie man damit umgeht in Zukunft und wie man das Asylwesen europaweit aufziehen kann, dass man Leute gezielt draufholen kann oder Leute, was ich eine Lotterie macht, das war schon lange mein Ansatz, eine Lotterie in Afrika, wo 300.000, keine Ahnung, Leute pro Jahr die Möglichkeit legal nach Europa zu kommen haben, dann wird nämlich kaum noch jemand flüchten, weil die sterben auch nicht gern. Ja? Das ist, aber das wollen sie ja nicht lösen, sondern wir wollen sie am Kochen erhalten. Diese Krise wird am Köcheln gehalten, und obwohl sie nicht da ist. Ja. Dauerkrise, das ist wichtig, obwohl sie nicht gibt. Ja.
Ganz genau. Und zu diesem Sicherheitsgefühl, da passt da auch eine dieser Symbolpolitiken. Das war dieses Überwachungspaket, das gleich mal gemacht worden ist, wo also jetzt alle WhatsApp-Nachrichten überwacht werden.
Sie würden das gerne tun.
Also, ja. Sie also, machen das jetzt wie WhatsApp Deutschland
nicht,
mit dem Staatstrojaner, aber ja, das wollen sie jetzt machen, weil so können wir diese Tausende, Hunderttausende Terroristen, die in Österreich leben, besser überwachen.
Ja. Um diese Hunderttausende bis 1000 Anschläge pro Woche,
die wir quasi haben, können wir so wirklich verhindern. Genau. Das ist ganz wichtig. Wahrscheinlich machen wir auch bald, ähnlich wie in Großbritannien, überall unter Überwachungskameras und so weiter. Also das sind alles so Sicherheitsthemen.
Das, obwohl die FPÖ vor der Wahl dezidiert gesagt hat, unter ihnen wird es dieses Überwachungspaket nicht geben, weil das geht ja nicht. Ja, aber sie haben jetzt ja nachgebessert, hat es geheißen. Ich habe es nicht gesehen, was sie nachgebessert haben. Sie sind einfach in die gleiche Richtung gegangen. Alles wird überwacht. Vorwiegend natürlich die linke Seite des Spektrums und nicht die rechte. Und was in Kombination mit diesem Aushungern der Justiz da jetzt noch schön einhergeht, weil es mir gerade einfällt, es wurden kurz oder während des Wahlkampfs, glaube ich, war das ja, haben sie in Graz und so weiter, haben sie jede Menge Hausdurchsuchungen gemacht wegen Terrorismus und haben auch jede Menge Leute eingesperrt. Ja, wegen Terrorismusgefahr. Diejenigen, was sie wirklich als Terroristen bezeichnet haben, so die Graz und so, die haben sie alle freigelassen, weil es einfach nichts gewesen ist. Und sie haben aber, glaube ich, 12 oder 13 wirklich gefährliche Leute eingesperrt, die anscheinend, das ist jetzt wirklich nur, weiß ich nicht natürlich, aber das heißt aus mehreren Richtungen, die sind tatsächlich nicht ungefährlich, ja, die sind in Richtung Terrorismus unterwegs. Die haben wir jetzt freigelassen. Warum? Weil die Justiz nicht in der Lage war, quasi schnell genug eine Anhörung und so weiter zu machen, dass quasi die Frist ist abgelaufen, muss man freilassen. Man hat jetzt Gefährder freilassen müssen, weil die Justiz keine Ressourcen hat, die Regierung gekürzt hat, weil sie ja für Schutz mehr Geld hat. Lustige Geschichte. Mhm. Ja, also wir gefährden unser Land aufgrund der Sicherheit, des Sicherheitswahnsinns. Es ist Österreich-Style, das muss man schon sagen.
Das ist schon super.
Ja.
Aber wir machen ja sichernde Maßnahmen. Erste sichernde Maßnahme, wir bekommen 10 Polizeipferde.
Hätten wir gern.
Der Herr Kickl, das war ja wieder so Symbolpolitik, der Herr Kickl wünscht sich doch so sehr Polizeipferde.
Braune. Und große.
Natürlich. Groß. Und jetzt blöderweise, weil sie ja braun sein müssen, können wir die Lipizzaner nicht verwenden.
Ja, da hätten wir jede Menge.
Weil sie groß sein müssen, können wir die Haflinger nicht verwenden, was uns als Tiroler natürlich am meisten schmerzt.
Die könnten auch unter LKW durchlaufen oder so.
Ja, war alles kein Problem.
Richtig. Und die haben auch Anforderungen Richtung Psyche.
Ja.
Also die müssen Schüsse und laut, und das mögen die natürlich normal nicht. Im Prinzip alles das, was sie in Deutschland, wo sie die Polizeipferde eingeführt haben, gesagt haben, das ist recht schwierig, das ist auch sehr kostenintensiv und sind jetzt draufgekommen, das rentiert sich eigentlich gar nicht und würden es auch wieder gern abschaffen. Das hat der Herr Kickl einfach als Leidenschaft entdeckt. Er mag Pferde einfach irrsinnig gern.
Scheint.
Braune Pferde sind seine Leidenschaft, daher auch unser Intro. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Und sie haben einfach nur, glaube ich, 3 oder 4
haben
sich gemeldet,
genau.
Was ungefähr geeignet werden hätten sein können. Und ich glaube, nur eins davon ist dann wirklich geeignet gewesen. Ja, das hat Herr Kickl gar nicht gepasst. Ja. Aber jetzt hat der Herr Orban, hat, glaube ich, 4 oder 5 Fahrräder geschenkt.
Gott
sei Dank. Weil das nicht schön ist. Das ist Nachbarschaftsliebe.
Ja.
Ja, das schenken wir uns Pferde. Ja, das ist nett.
Das ist nett.
Weil das schafft natürlich Respekt bei Demonstrationen, wenn so ein Pferd da ist. Das schafft auch Aggressionen, ja, wenn man so ein bisschen nebenbei mitkriegt bei Demonstrationen, dass das ganz, ganz interessant ist, wenn da Pferde mittendrin stehen.
So, das war es jetzt schon wieder zur EU-Politik. Vielleicht dann nur ganz ein kurzer Exkurs. Die EU, das hat sie ja sicher alle, das war sehr, sehr groß in den Medien, habt ihr sicher mitbekommen. Die EU hat ja die Datenschutzgrundverordnung umgesetzt. Und das hat ja Österreich natürlich auch umsetzen müssen. Das haben wir dann aber kreativ, wie wir sind, auf unsere eigene Art und Weise umgesetzt. Das ist natürlich gegen die EU-Regeln, weil wir wahrscheinlich dann auch vom EU-Gerichtshof eine auf den Deckel bekommen.
Wir haben eine schöne österreichische Lösung gemacht,
ja.
Indem einfach wir gesagt haben, naja, wir setzen das jetzt um. Aber weil sich halt die Leute, auf die haben wir keine Zeit gehabt. Die EU-Richtlinie, die gibt es ja erst seit 5 Jahren so in Vorbereitung und seit 2 Jahren irgendwie ist sie festgestanden, dass sie kommen wird. Es hat sich ja keiner darauf vorbereiten können. Und deswegen sagt man ja, okay, wir führen es ein, aber wir strafen jetzt einmal niemanden. Prinzipiell nicht. Ja, das ist halt blöd. Das führt der Rechtsstaat durchaus ad absurdum und natürlich diskreditiert wieder mal die EU, obwohl die EU nichts dafür kann. Ja, die EU, das ist durchaus wichtig, was in dieser Datenschutzverordnung steht. Gibt es auch schlechte Teile, aber auch da bitte LNP und so weiter hören. Da wird das sehr, sehr schön im Detail erklärt. Das ist, wie gesagt, eigentlich prinzipiell gute Sache, aber in Österreich finden wir das zu kurzfristig und dementsprechend bestrafen wir mal keinen. Vor allem keine öffentlichen Geschichten sozusagen, also Richtung Länder, und keine Ahnung. Wir werden mal prinzipiell nicht gestraft und auch die normalen Leute nicht. Schön.
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 Danke, aber du darfst nicht vergessen, wir sind jetzt König der EU. Für uns gelten die Regeln nicht.
Wir machen sie, für uns gelten sie aber nicht.
Genau.
Ja, so gehört das. Das hat sich bewährt.
Ja, kurzer Exkurs war das noch. Kommen wir zum 5. Punkt und wahrscheinlich jetzt der umfangreichste. Alles, was man so unter Arbeitsmarktpolitik versteht, da ist sehr viel auch schon gemacht worden. Da gibt es auch wieder einfach ganz viele Debatten.
Debatten.
Die einmal geführt werden, damit man dann noch schärfere Sachen machen kann oder Sachen, die man eben mal schon geplant hat, die aber nicht durchsetzbar gewesen wären, ohne die Vordebatte. Mhm. Ein Beispiel dafür, das ist also diese 150 Euro Mindestsicherung, ja. Die jetzt von der Frau
Hartinger Kleingeist
in den Raum geworfen sind. Viel Spaß, Frau Hartinger Klein, leben Sie mal von 150 Euro
im Monat. Das haben Sie ja schon als Wette angeboten, also, so ein paar Journalisten.
Ja.
Sind da draufgesprungen und haben gesagt, nee, dann soll sie es probieren. Also, die genaue Aussage war in einem Interview von Ö24. Kann man schon mal drüber unterhalten. Aber da hat sie einfach gesagt, naja, wenn ihnen quasi schon die Wohnung gezahlt wird, dann kann man locker, also dann auf jeden Fall, hat sie gesagt, auf jeden Fall kann man dann von 150 Euro im Monat leben. Ja, das haben dann auch Leute mal nachgerechnet und die sind irgendwie eben nur auf die Mindestsicherungshöhe kommen von irgendwas 800 Euro. Unter dem ist es einfach nicht möglich, ein normales Leben zu führen, noch nicht im Wohlstand zu leben, aber halt einmal prinzipiell zu leben, ja, wo Kleidung drinnen ist, wo Ärztebesuche drinnen sind, wo vielleicht auch einmal ein Museumsbesuch oder Kino oder irgendwas drinnen ist, Sport, Ausrüstungen, einfach was man halt zum normalen Leben braucht, ja, wo man sich nicht quasi als unterstes Level der Gesellschaft fühlen muss, so ausgegrenzt, so wie Hartz IV. Ne? Ich meine, in diese Richtung geht's. Ne? Das ist der Startschuss gewesen für Hartz IV-Debatte in Österreich. Und dahingehend möchte ich auch wieder die Journalisten ein bisschen rügen. Das steht mir zwar nicht zu, aber ich mache es einfach. Die Debatte an sich, ja, natürlich kann man sich aufregen über diese 150 Euro. Naja, nur, das ist ganz klare Taktik wiederum. Also blöd die auch sind alle, aber die haben alle Taktik im Hintergrund. Das ist jetzt der Startschuss für die Verhandlungen und 150 Euro ist jetzt der Einsatz der Regierung und sie werden dann irgendwann auf 400 Euro kommen und dann sind wir bei Hartz IV. Das ist genau die Taktik und am Schluss werden sie sagen, nein, wir haben uns ja eh bewegt. Das wird genau so passieren und die Journalisten merken es noch nicht. Also das finde ich, weiß nicht, warum das so ist, aber sehr schön, wenn man dann auf sowas draufspringt und auch das so ein bisschen mit der Wette irgendwie macht und lustig. Aber da sollte man sofort im Nachsatz sagen, Leute, das ist Hartz IV, das sind 150 und wie es im Verhandeln halt ist, man trifft sich irgendwo in der Mitte, die anderen sagen 800 irgendwas, die anderen sagen 150, wo trifft man sich? Na, bei 400. Mhm. Das wird genauso passieren. Also da würde ich jede Wette eingehen, auch mit der Frau Hartinger Klein. Geist. Das ist meine Interpretation des Ganzen. Ja, das sieht man auch in anderen Themen, dass genau so gearbeitet wird.
Aber das haben sie ganz gut gemacht.
Ja, sie machen, man muss es ihnen entlassen. Die können eben, das. Ja,
leider.
Also. Und die Journalisten sind einfach nicht eingestellt auf dieses Trumpistische. Ja.
Mhm. Und genau, aber das müssen sie lernen. Das müssen sie sehr schnell lernen, weil sonst hat immer die Politik die Themenführerschaft, immer, und die Medien laufen nur hinterher. Hecken und somit
und keine Zeit für saubere Recherchen, weil es so schnell geht. Ja, ganz genau.
Was da auch dazu kommt, ist so diese Abschaffung der Notstandshilfe, die ja gewünscht ist, wo man ja dann gesagt hat, nein, das machen wir ja nur für die Ausländer, die Ausländer sollen nur mehr Sachleistungen bekommen. Ja, blöd, geht halt dann auch wieder gegen das Gleichheitsprinzip und dann gilt es wieder für alle.
Ja, natürlich.
Und wer sind diese alle? Ja, ganz oft FPÖ-Wähler,
ja,
muss man dazu sagen.
Ja.
Tut mir leid für Sie. Ja, aber ja, die trifft es dann
auch. Da bin ich auch so hin und her gerissen. Einerseits echt schlecht für die Gesellschaft, wirklich schlecht, die gesamten Sachen. Und das trifft jetzt eigentlich alle Themen, was wir jetzt da ansprechen, generell. Für uns zwei und für viele, wahrscheinlich auch unsere Hörer, keine Ahnung, aber für viele die betrifft es gar nicht. Ja? Man macht ja nur mit Kindergeld und so, aber uns persönlich trifft das alles nicht. Ja? Wir haben schon diesen 2-Stunden-Tag, auf den wir noch kommen, weil das ist unsere Arbeit einfach so. Mhm. Ja? Wir haben keine Kinder, unsere Familienverhältnisse sind eigen. Uns betrifft das wirklich alles nicht. Aber die Auswirkungen sind uns sehr klar, dass das die Gesellschaft weiterhin spalten wird, noch vermehrt spalten wird. Das Schlagen nach unten, Richtung unterstes Level, und das sind die Asylanten, das sind die Migranten und das sind die ärmsten Arbeiter, die bisher eben, wie du gesagt hast, FPÖ-Wähler waren. Mhm. Die frisst es jetzt. Und eben deswegen bin ich da zerrissen. Weil sie haben sie gewählt und jetzt haben sie die Auswirkungen. Na, irgendwie vergunnen ist ihnen auch. Nur wenn man es ein bisschen so sieht, warum haben sie gewählt, das sind ja alles keine logischen Entscheidungen, wie wir das auch schon in anderen Podcasts erklärt haben, sondern das sind punktuelle Entscheidungen. Ja, man fühlt sich unwohl, man will schnelle Lösungen für komplexe Probleme und die frisst jetzt rein. Und dann bin ich jetzt gespannt auf entweder die SPÖ, können die diese Wählerschichten zurückholen mit ihrer Politik oder poppt irgendwo eine neue Rechts-Rechtspartei auf, wäre eine Möglichkeit. Auch ein Split der Regierungsparteien wäre durchaus denkbar wieder. Das wäre nur die schönste Variante irgendwo. Aber was wird passieren? Das ist ein sehr, sehr gefährlicher Tanz auf dem Vulkan. Ja, und das kann durchaus ins Auge gehen. Schauen wir mal. Wird spannend bleiben. Aber als erstes spüren das jetzt definitiv FPÖ-Wähler die Politik ihrer Partei, die auf einmal neoliberal ist. Naja, auf einmal seit 3 Jahren.
Immer schon, also man hätte ja nur die Wahlprogramme lesen hätte man, müssen.
Oder uns zuhören.
Aber
ja. Nee, egal, aber auf jeden Fall, ich bin da gespannt, wie dieser Effekt dann wird. Mhm. Im Herbst wird ja quasi dieser 2-Stunden-Tag, auf den wir jetzt vielleicht dann kommen, schon mal umgesetzt, dann werden es die Ersten spüren. Und diese anderen Sachen, die wir jetzt auch schon besprochen haben, das wird 1-2 Jahre dauern, bis das wirklich durchschlägt auf die Gesellschaft. Was wird dann passieren? Mhm. Ja, und wie geht es dann in die nächsten Wahlen wieder rein? Also gefährliche Geschichten, da bin ich mir nicht sicher, wie das enden wird.
Und ist auch, wenn du sagst, die nächste Wahl ist ja die EU-Wahl oder die Europaparlamentswahl, wird die Frage sein, wie sehr diese österreichspezifischen Themen, jetzt wie eben zum Beispiel 12-Stunden-Tag, zu dem wir jetzt gleich kommen, aber eben auch Abschaffung Notstandshilfe und so, wie sehr die da reinfließen werden, weil es ja doch eine Europawahl ist.
Genau.
Auch die Frage für mich ist die, genau wie du gesagt hast, wie sehr kann die Opposition diese Themen jetzt immer aufnehmen? Jetzt ist gerade Sommerpause. Mhm. Wie stark können sie das am Köcheln halten?
Genau. Also da es wird sehr viel von der SPÖ abhängen. Mhm. Davon hängt wirklich viel ab. Die Neos, die Grünen sind dann immer da und
der Herr Pilz ist wieder zurück.
Der Herr Pilz war weg und ist wieder da und die Frau Bissmann ist weg, obwohl sie noch da ist. Also das ist die haben sich selber alles zerlegt. Also die Opposition in Österreich ist einfach existent aktuell.
Der Herr Strolz lässt es auch.
Ja, echt schade irgendwo.
Das ist schade, weil er doch für Humor gesorgt hat.
Der hat so markante Sprüche gehabt, war nicht ganz meine Politik in manchen Fällen, aber war eine Bereicherung, schade. Aber ich glaube, den hat es auch zerrieben. Also ähnlich wie die Frau Glawischnik. Und so, die sind einfach aufgerieben durch diesen Wahnsinn, der da passiert. Sie das keine Grenzen mehr gibt an Beschimpfungen und sozialen Medien und Co. Da würden diese halt kommen unter die Räder und dann gehen sie. Ja. Schade.
Mhm. Sehr schade. Ja, jetzt haben wir das ganz oft schon angesprochen. Mhm. Kommen wir zum 12-Stunden-Tag.
Genau.
Das,
den gibt es ja gar nicht. Also das ist ja als freiwillig. Ja?
Ja, hallo, das steht ja im Gesetz da.
Wir haben es extra, zuerst haben sie es vergessen, das ist ihnen, haben wir vergessen, Freiwilligkeit reinzuschreiben, jetzt haben sie es reingeschrieben. Was kann denn da noch passieren?
Na eben, während des ZIP-Interviews ist es mir nachher eingefallen, dass man das ja da hineinschreiben kann. Vielleicht als Ausgangslage sein tut so, dass die ÖVP hat es ja sehr stark in ihrem Wahlprogramm gehabt und das immer angesprochen, ist natürlich reine Klientelpolitik der ÖVP. Mhm. Wem hilft es sonst, ganz ehrlich, also außer den Unternehmen, den großen Unternehmen, der Industrie.
Und warum bloß sind vor dem Wahlkampf plötzlich die Verhandlungen zum 12-Stunden-Tag abgebrochen worden, wo es auch um Mindestlöhne gegangen ist? Die Mindestlöhne sind dann gekommen, aber das Thema interessanterweise nicht. Jeder hat sich gewundert, wieso haben die nicht mehr weiter verhandelt im Wahlkampf. Naja, jetzt wissen wir es. Das war schon ausgemacht. Mhm. Das war mit Herrn Kurz schon ausgemacht, der Herr Piech und so weiter, KTM und Co. Ja, die haben alle schon gesagt, du machst das eh. Der Sebastian hat gesagt, ja, das machen wir dann schon. Die FPÖ, was machen wir? Machen wir. Ja, haben nichts gewusst und dann trotzdem. Das ist klare Klientelpolitik, wie du gesagt hast. Ja. Und das mit Ansage und mit Anlauf. Und das frisst tatsächlich die Arbeiter. Mhm. Einige Angestellte, aber die meisten sind Arbeiter, was da jetzt zum Handkuss kommen werden, weil die anderen haben das ja schon gehabt. Es hat sich ja im Prinzip, war das ja schon immer möglich. Also es ist jetzt schon möglich gewesen, 12-Stunden-Tage zu haben.
Mit Betriebsvereinbarungen, Arbeitsmediziner und so weiter.
Was durchaus Sinn macht, das ist jetzt halt gestrichen worden, komplett. Aber die Freiwilligkeit ist drinnen und wer jemals gearbeitet hat, und da unterstelle ich jetzt eigentlich allen, was da in dieser Diskussion drin sind, und das wirklich, und das glauben die wahrscheinlich sogar wirklich, das ist das Absurde. Da weiß ich nicht, ist Dummheit oder Bösartigkeit, nein, ich unterstelle nicht Bösartigkeit, also unterstelle ich einfach Dummheit. Sie wissen es wahrscheinlich nicht, weil sie nie gearbeitet haben. Mhm. Und jeder, was einmal gearbeitet hat, richtig in der Wirtschaft, der weiß, es gibt keine Freiwilligkeit. Da tust du einmal, sagt man, na, geht nicht, okay. Zweimal vielleicht und beim dritten Mal wird der Arbeitgeber eine Begründung finden, wieso er die Aussicht hat. Mhm. Ja, und da, weil du im Gesetz steht, du darfst nicht rausgehauen werden wegen dem, es hat noch nie ein Arbeitgeber abgehalten, die rauszuhauen. Und das ist Realität. Mhm. Und 12-Stunden-Tage sind hart, weil nach spätestens 10 Stunden passieren Fehler, und zwar kann man nachlesen, gibt es jede Menge Studien darüber, dass nach 10 Stunden einfach man ist so ineffizient, dass das auf Dauer keinen Sinn macht. In Projekten und phasenweise ja, macht Sinn, ja, aber sicher nicht durchgängig, und das ist jetzt aber ab September ohne Begutachtungsfrist, ohne Begutachtung im Parlament und vorgezogene Einführung. Statt 1.1. haben sie es auf den September gelegt, wo das schlagend wird. Und wie gesagt, das wird Arbeiter vom Brutalsten fressen, und dann kann man sich aber jetzt anschauen, wie dann Arbeitsunfälle und so weiter geschehen, und dann sind wir wieder bei der AUFA. Also da schließt sich der Kreis des Wahnsinns dann. Ja. Ja, also das, ja, hui.
Nein, aber das ist ja so, diese Freiwilligkeit, das ist ja überhaupt mein Lieblingsthema bei dem Ganzen, weil es ist genauso, wie du sagst, das gibt es nicht in der Wirtschaft, was da, und ich glaube, diese Auswirkungen, die sind ganz vielen einfach nicht bewusst. Das heißt also, 12 Stunden, man hat den Durchrechnungszeitraum erhöht auf 17 Wochen. Das bedeutet also, erst nach 17 Wochen schaut man dann wieder, rechnet man es wieder zurück und schaut, hat man am Schnitt 12 Stunden gearbeitet.
Genau.
Was dann nur in Österreich haben über 1 Million Menschen einen sogenannten Gleitzeitvertrag. Mhm. Was ja mal prinzipiell, ich habe das selber auch schon einmal gehabt, nicht schlecht ist als Arbeitnehmer, weil man hat gewisse Kernzeiten, da muss man da sein, davor und danach kann man quasi kommen und gehen, wenn man
weiß. Ja, nicht, mehr oder weniger. Und ganz überspitzt gesagt, wie sie wirklich in der Realität umgesetzt sind, ist das schon
wieder anders. Ja. Aber was da jetzt genau passiert bei diesen Gleitzeitverträgen, wenn also hier 12 Stunden als Maximalarbeitszeit gerechnet werden, dann verliert man, weil wenn man da Überstunden macht in so einem Vertrag, dann kann man die dann als Zeitausgleich nehmen oder man bekommt es ausgezahlt. Ja. Wenn jetzt aber die 12 Stunden am Tag regeln, hat man ja automatisch viel weniger Überstunden.
Vor allem, weil der
Durchrechnungszeitraum auch so viel länger ist.
Genau.
Also das sind wirklich die Arbeitnehmer, und das sind sicher ganz oft Arbeit, aber auch gleich viele Angestellte, die also alle genau durch die Sachen verlieren. Ganz schlimm ist es dann auch noch gerade im Tourismus, und da sagt man ja eh schon die ganze Zeit, oh nein, wir finden keine Arbeitskräfte. Und
das, obwohl sie so super zahlt sind.
Obwohl sie
super
so toll zahlen, so tolle Arbeitszeiten haben.
Und sie haben sie auch tatsächlich so verkauft. Ja, also sie haben bei der Argumentation wiederum haben sie gebracht, jemand aus dem Tourismus, glaube Wirtschaftskammer oder irgendwer war das, die einfach argumentiert hat, na, das ist jetzt ja so super für die Angestellten, na, das ist ja so super, dass die jetzt quasi, jetzt müssen sie nicht mehr so lange Pause machen. Also wenn sie einen 12-Stunden-Dienst so haben bis 10 Uhr am Abend oder so, dann haben sie erst wieder nach 12 Stunden.
Nach 10 Stunden war die Ruhezeit.
Genau, haben sie wieder arbeiten dürfen. Mhm. Jetzt dürfen sie schon früher. Ja. Aber dafür dürfen sie Mittagspause dann 3-4 Stunden machen, das immer viel, sehr super ist. Also Mittagspause, die so 3 Stunden dauert, wo du nichts verplanen kannst, weil du dann wieder arbeiten musst, das macht jemand fertig. Das macht die fertig, und du bist nie in Ruhe, du bist eigentlich immer im Arbeitsmodus, und das dann aber durchgängig. Ja. Und das wird dann vielen den Rest geben. Also wenn sie jetzt im Burnout sind, dann sind sie spätestens danach. Und das ist im Tourismus ganz extrem, aber das betrifft alle. Mhm. Vor allem im Industriebereich. Bei den Unternehmen, bei den mittelständischen Unternehmen, man hat mit einigen geredet auch so und auch einige Stimmen gehört, die wollen das eigentlich nicht. Die verstehen durchaus, dass das nicht zielführend ist, die Arbeiter so weit auszuquetschen, dass es nicht mehr erträglich wird. Wenn man dann nur den Reiseweg quasi zur Arbeit und zurück nur rechnet, dann sind die halt 14 Stunden oder mehr unterwegs. Ja, dann ist dieses Work-Life-Balance, von dem sie alle schön reden, das jetzt durch das Gesetz besser werden sollte in der Argumentation, weil sie ja flexibler sind, die Arbeitgeber, und auch für Mütter ist das viel besser. Ja. Okay, es sind Kinderbetreuungsstätten nur 10 Stunden offen, steht im Gesetz, jetzt müssen sie 12 Stunden arbeiten. Nee, aber es ist alles besser. Ja. Und das ist so eine Verschleierungstaktik. Ne? Sie liefern Argumente, die dann schön verbreitbar sind auf Facebook. Ne? Es ist ja Flexibilität und schön. Das kriegen wiederum noch ihre Wähler mit. Also glauben sie, das ist alles okay. Deswegen sind tatsächlich, mich wundert es ein bisschen, aber es ist tatsächlich anscheinend so, die Umfragen sind sehr, sehr zufrieden mit der Regierung. Mhm. Also das sind über 60% sind sehr zufrieden mit der Arbeit der Regierung. Das wird sich aber meines Erachtens im Herbst und dann nächstes Jahr deutlich ändern. Weil da schlagen diese Sachen durch. Und wenn sie nicht neue Krisenherde daherbringen, wird das schlimm werden. Also rechne damit, dass neue Krisen aufgemacht werden. Aber das ist jetzt nur wieder meine Interpretation. Genau, also dieser 12-Stunden-Tag ist sehr, sehr gefährlich. Aus meiner Sicht. Und da rentiert sich tatsächlich, auf die Straße zu gehen. Also das kann man machen. Die Gewerkschaften fangen an mit dem ganzen Spiel, und die haben jetzt so als Pausenfüller haben sie sich auf eine Baustelle gestellt von der Muchitsch, glaube ich, war das. Ja. Und haben einfach gesagt, warum das jetzt ein Problem ist, weil es ja freiwillig ist. Und das ist ja, wollen ja eigentlich die meisten nicht. Also weil die erste Baufirma anfängt, und damit haben sie vollkommen recht, die erste Baufirma fängt an damit, einen 12-Stunden-Tag einzuführen, dann müssen alle anderen nachziehen.
Natürlich.
Weil du bist nicht mehr konkurrenzfähig. Mhm. Ne? Du zahlst im Prinzip jemanden für 12 Stunden gleich viel wie normalerweise für 10 oder 8 oder so. Und damit müssen sie mitziehen. Und das ist in der Bauwirtschaft definitiv so, und das wird ganz, ganz massiv da anfangen. Also in der Bauwirtschaft wird es als erstes anfangen, dann wird es auf den Industriebereich anfangen, und dann haben es die FPÖ-Wähler. Dann sehen sie es. Also da bin ich gespannt, was dann daherkommt als Krise, um das zu verschleiern. Werden wir sehen.
Fällt ihnen sicher was ein.
Das glaube ich auch, ja.
Was man da sehr gut gemacht hat in dieser Diskussion, oder wie das passiert ist, also wie diese 12 Stunden eben durch den Nationalrat gepeitscht worden sind, durch den Bundesrat gepeitscht worden sind, also dieses neue Gesetz.
Mit anscheinend Hilfe vom Parlamentspräsidenten, den Herrn Sobotka, unser Freund, der ehemalige Innenminister. Der hat dort deutlich mitgeholfen, dass das so ausgelegt werden hat können, die Ordnung, also parlamentarische Ordnung, dass das irgendwie stattfinden hat können so. Ja, das ist normal nicht möglich, aber der hat da mitgeholfen. Also er ist auf der Seite der Partei und nicht, wie es eigentlich ein Parlamentspräsident sein sollte, übergeordnet. Mhm. Naja, als zweitmächtigster Mann in Österreich, drittmächtigster, naja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ja, da passieren schöne Sachen.
Mhm. Und was da eben, also war, es ist ganz schnell das Gesetz durchgegangen worden, ohne mit irgendwie geartete, mit Einbeziehung der Sozialpartner. Wir sind in Österreich sehr stark, sehr stolz auf unsere Sozialpartnerschaft.
Alle beneiden
es uns
anscheinend.
Also die Wirtschaft sich mit, also die Arbeitgebervertreter und die Arbeitnehmervertreter einmal im Jahr quasi treffen, sich auf den Tisch setzen und sagen, wie arbeiten wir jetzt zum Beispiel eben den Kollektivvertrag aus?
Konsenspolitik nennt man sowas.
Welche Gehaltserhöhungen gibt es? Und genauso ist es auch mit den Arbeitszeiten und so weiter.
Und da streitet man rum, man streikt ein bisschen und dann man trifft sich in der Mitte.
Ganz genau.
Das hat funktioniert die letzten 50, 60 Jahre. Jetzt lösen wir es auf und es stimmt nicht ganz, dass mit Sozialpartnern nicht geredet worden ist. Naja, es ist nicht mit den Arbeitnehmern geredet worden, mit den Arbeitgebern ist natürlich geredet worden. Die bestimmen dieses Gesetz, die wahrscheinlich haben sie es sogar geschrieben. Das, mit den Arbeitnehmern wird nicht mehr geredet.
Nein, warum?
Weil das ist ja, die wissen ja nichts. Dummes Volk, sieht man eh, wenn sie gewählt haben, das dumme Volk, die haben uns gewählt quasi. Da kann man ja nicht vertrauen. Jemand, der mich wählt, dem kann ich nicht vertrauen. Das ist so quasi der Ansatz vom Herrn Kurz und vom Herrn Strache. Und das ziehen sie jetzt durch. Und damit höhlen sie die gesamte Sozialpartnerschaft aus.
Total. Sag,
da, um das beneiden uns anscheinend andere Länder.
Nein, es ist so.
Und
so.
Das finde ich auch ein gutes System. Es ist zwar nicht schnell und nicht effizient an sich, aber effektiv ist es. Mhm. Und das wird halt abgeschafft gerade. Ja, das
und
sehen
so
wir auch in mehreren Bereichen.
Passt da dazu, also im AMS werden Gelder gestrichen oder
man weiß es. Aushungerung. Wiederum Aushungerungstaktik. Man sagt ihnen einfach nicht, welches Budget man hat.
Genau.
Ja, sie können zwischen 1 Milliarde oder 1,5, wie sie jetzt haben. Diese 200 Millionen könnten dazukommen oder nicht, was sie als Rücklagen schon haben. Das wissen wir aber alles nicht.
Weiß nicht.
Da hat sich die Frau Balakovic vor kurzem eben der C2 ein bisschen in die Nesseln geguckt und hat gesagt, nein, nein, das wird schon so sein. Nein, nein, die haben 1,4 Milliarden oder 1,5. Heute habe ich im Standard gelesen, sie rudert zurück. Nein, es wird Kürzungen um ungefähr 140, 150 Millionen geben. Ja, auch das, in dem Fall glaube ich sogar, es war wirklich Dummheit von ihr. Mhm. Man hat es ihr wirklich angesehen, die wäre fast ausgerastet. Die hat nicht immer gewusst, wie sie argumentieren will. Der Herr Muchitsch ist sehr ruhig geblieben. Also der hat die Taktik durchaus drauf. Ich bin nicht unbedingt ein Freund von ihm, aber das hat er da gut gemacht. Und hat sie in diese Aussage reingetrieben, dass es keine Kürzungen geben wird. Aber ich glaube, jetzt ist sie zurückgerudert und das kriegt wieder keiner mit. Vor allem speziell von ihren Wählern. Mhm. Aber auch das werden sie spüren, weil AMS, Leute, die aufs AMS vom AMS abhängig sind, sozusagen für Umschulungen und. Vor allem in Zeiten der Digitalisierung einen 12-Stunden-Tag einzuführen, ist echt großartig. Damit werden wir in die Geschichte eingehen, der dümmsten Politik aller Zeiten. Aber wir erhöhen die Arbeitszeit, statt sie zu verkürzen. Und das AMS reduzieren wir auch die Leistungen, weil sie jetzt gerade weniger Arbeitslose gibt. Es ist auch wieder eine schöne Rechnung, wie sie da aufstellen. Statt dass man jetzt natürlich vorsorgt, dass man jetzt diese ganz schwer vermittelbaren muss man Geld drauf haben, sonst kriegst du sie nicht in den Arbeitsmarkt. Das ist ganz klar. Ja, wir reduzieren jetzt die Summen und sagen ihnen aber eben nicht, wie viel, damit sie nicht planen können, damit man sie dann sagt, ihr seid ja unfähig. Also ich sage, das ist diese Taktik, die zieht sich durch. Und das werden wir sicher noch öfter haben bei anderen Themen, dass es genau so stattfindet. Ja, das ist hin und her mit dem Budget, keiner kann planen. Dann hat man keine Aussicht aufs nächste Jahr, sprich Minimumprogramm muss man fahren und damit höhlt man das System aus. Taktik, alles Taktik. Ja. Das ist der Austrian Way of Go Life.
Aber auch da wieder im Zuge dieses 12-Stunden-Tags, als dieses Gesetz umgesetzt worden ist, super Ablenkungstaktik wieder. Da haben wir dann plötzlich gespielt an der Grenze.
Oh ja.
Es kommen jetzt Flüchtlinge, haben dafür 200.000 Euro ausgegeben für diese Übung, wo man also irgendwelche
Polizisten, auch
Polizisten, Rekruten, genau, also auszubildende Polizisten.
Als Flüchtlinge eben, verkleidet.
Genau, die hat man verkleidet als wilde Horden, die an der slowenischen Grenze stehen und Österreich hier überfallen quasi. Und da hat es eine Übung gegeben. Das war und auch hier wieder sofort von den Medien aufgenommen worden, dieser Ball, der ihnen zugespielt wurde. Und plötzlich ist diese Diskussion um den 12-Stunden-Tag wieder in den Hintergrund gerückt. Und genau da, also ich glaube, das haben wir jetzt heute schon sehr oft herausgearbeitet, immer eigentlich großes Thema, das uns alle interessiert. Kleines Thema daneben, das wir riesig aufblasen.
Ganz genau,
Und das ist also bei ganz vielen Themen so passiert.
Und das ist, wie gesagt, das gibt sicher da ein Buch, das der Herr Orban oder irgendwer anderer geschrieben hat, wie man Populismus in Regierung betreibt. Der Herr Trump macht das per excellence, der macht das perfekt, der ist so strohdumm, aber das kann er. Der weiß, wie man das macht und der macht es. Genau so. Ja. Der hat immer so große Themen, die er eigentlich total versaut und eigentlich schlimm ist für die Gesellschaft, da profitieren wenige. Um das zu verschleiern, machen wir einfach ein paar Ballons rauf, wo sich Leute aufregen können und diskutieren können, wo man dann einen Schritt da zurückgeht hier und da, und damit ist das andere zugedeckt. Perfekt, das funktioniert. Ja. Vor allem noch, weil es, wie scheint, die Journalisten nicht begriffen haben.
Ja.
Wir schon, ihr hört es, wir haben es begriffen.
Ja, wir begreifen aber sowieso alles.
Alles,
immer.
Alles, immer.
In jedem Punkt. Ja, das war so das Wichtigste zur Arbeitsmarktpolitik. Zusätzlich sind eben nur, gerade wenn es um Langzeitarbeitslose geht, wie du es jetzt angesprochen hast, da hat es diese Aktion 20.000 gegeben. Genau. Die hat man natürlich abschaffen müssen, ja, weil die ist ja vom das war die Idee des Herrn Kern, des ehemaligen Bundeskanzlers. Das kann man natürlich nicht weiterführen.
Muss man abschaffen.
Und wurde sofort abgeschafft. Im Gegenzug haben wir dafür aber die Körperschaftssteuer gesenkt. Wieder reine Klientelpolitik, die ÖVP. ÖVP-Wähler freuen sich über das, oder halt zumindest die Unternehmer unter den ÖVP-Politikern, die freuen sich. Und also genau diese Sachen, die hier passieren, die tragen immer noch mehr dazu bei, diese Kluft zwischen Arm und Reich immer noch größer zu machen, den Sozialstaat unten, immer mehr abzubauen.
Von unten nach oben quasi Geld zu verschieben und die Angst noch größer zu machen, noch weiter nach unten zu rutschen und damit nicht mehr nach oben zu schauen und sich aufzuregen, wieso haben die denn noch mehr, sondern nach unten zu schauen, na, die ist ein Arschlöcher, weil ich will das ja nicht sein und ich muss mich abgrenzen, weil ich bin der Nächste.
Genau.
Das hat in Deutschland mit Hartz IV perfekt funktioniert und mit der Agenda 2010. Und wie gesagt, Österreich fährt genau die gleiche Linie. Also wir sind, sie sagen es zwar so nicht, aber das ist genau das, was Deutschland um 2000 rum gemacht hat. Damals von SPÖ, SPD, absurd nach wie vor, das ist auch ein Witz der Geschichte. Und wo auch mehrfach nachgewiesen worden ist mittlerweile, dass es Deutschland nicht wegen der Agenda 2010 gut geht, sondern trotzdem. Es ging ihnen noch besser, wenn sie es nicht so umgesetzt hätten. Gibt Studien darüber, klar belegt, ausgerechnet, das ist so. Ja, es schafft nur mehr Spannungen in Gesellschaft. Auch diese AfD-Problematik in Deutschland als Beispiel, das kommt aus dem Ganzen. Ja, die sind die untersten Schichten, die Angst haben, noch weiter abzurutschen und vor allem noch weiter rutschen und uns eigentlich als Abschaum der Gesellschaft sehen, jetzt unter Anführungszeichen, weil so sehe ich das natürlich nicht, aber so sehen die das, streht man auf die noch weiter unten sind und das sind jetzt halt blöderweise die Asylanten. Das klare Weg hat immer funktioniert. Und wenn die Asylanten nicht blöderweise kämen, wären 2015, dann hätten wir durchaus eine andere Gruppe gefunden. Schwule, blauäugige, naja, blauäugige nicht, schwarzhaarige, irgendwas. Ne? Ja, wir wären voll drin gewesen. Ne?
Voll.
Genau. Also irgendwas würde es da geben. Ja, und das, aber jetzt sind die Asylanten eben schön zurechtgekommen und vor allem wir vermischen ja wieder schön Asylanten mit Migranten. Da gibt es überhaupt keine Unterscheidung mehr in den Medien. Keine. Es geht nur noch Migranten und keine Asylanten mehr. Und das ist furchtbar. Also das haben wir schon in 2000er gehabt, der ersten Schwarz-Blau, wo diese Vermischung auf einmal stattgefunden hat, wo keine Differenzierung gemacht wird, wer braucht denn unseren Schutz, wer ist wegen Wirtschaft da. Und der Prozentsatz ist ja eigentlich enorm. Ja. Also das ist, glaube ich, 80% sind Asylanten, 20% Migranten aktuell gewesen, die letzten Jahre zumindest. Aber wir führen eine Diskussion über Migration. Das ist nicht stimmig. Wie gesagt, die Krise gibt es nicht und trotzdem diskutieren wir da und das nur dazu falsch. Also das ist die Taktik, die in Europa gerade stattfindet und nicht nur in Europa, das ist auch eine weltweite Geschichte. Genau. Genau, ja, soweit. Dann haben wir noch.
Ja, nein, ich habe jetzt das meiste meines Zettels hier
dann
abgearbeitet.
Dann haben wir jetzt nur den allerwichtigsten Punkt. Die gesamten Regierung, das sie auch als allererstes durchgesetzt haben.
Ja.
Das ist die Aufhebung des Rauchverbots, der Rauchgesetzgebung.
Ganz wichtig.
Das war sicher keine Klientelpolitik. und vor allem, selbst Raucher sind gegen das, ja? Also gegen die Aufhebung. Weil diese Diskussion war durch.
Also ja, das war vorbei.
Das ist diskutiert gewesen, es macht Sinn, okay, wir haben lange gebraucht, Austrian Regelung da, das mit Abgrenzen in Lokalen und so. Es ist gegessen. Das Ding ist gegessen gewesen. Na, jetzt haben wir es wieder ausgesetzt und haben einfach, aber sie haben sich wieder gerühmt, dass jetzt ja quasi Rauchen mit Kindern im Auto verboten ist.
Ist super, gell?
Ja, gewaltig ist das.
Ja, nein, also, ist ein riesiger Fortschritt.
Richtig, wenn das sagen. Die Frau macht und der Mann merkt, das darf er sich herschlagen.
Ja,
weil es gibt ja keine Frauen.
Sie kann sich auch nicht
auch
entscheiden
da schließt
lassen.
Sich der Kreis, ja.
Was da, also eben das mit dem Rauchverbot, ist überhaupt meine Lieblingsgeschichte, weil das ist einfach nur, also wir sind nur rückständig.
Ja, wahnsinnig.
Ohne Ende.
Wie gesagt, man kann da von Freiheit und alles, man kann da viel Kritik üben.
Ja.
Hat man aber die letzten 10 Jahre gemacht. Und die Diskussion, wie gesagt, die war aber durch. Das ist erledigt. Ja. Man muss aufpassen, dass es nicht weitergeführt wird mit Richtung Fettverbote. Da gibt es noch viele Sachen, was da reinkommen. Aber Rauchverbot als das zentrale Thema durchzusetzen und dafür sogar andere Themen aufgeben, die der FPÖ wichtig gewesen wären, das ist echt hart. Also das so fanatischer Raucher kann man gar nicht sein.
Ja. Glaube ich auch nicht. Aber es wird jetzt sowieso so dieser Regulierungswahn, den wir hier haben in Österreich, und ja, bis zu einem gewissen Grad ist der sicher da, aber es werden, wurden jetzt bereits 1500 Gesetze gestrichen.
Ja, aber gestrichen.
Ja, weil die waren alt, die hat man so nicht mehr gebraucht. Ich bin ja gespannt, wann man das erste Mal, wenn das erste Mal wirklich was Gröberes passiert, was deshalb passiert ist, weil wir jetzt die Gesetze nicht mehr haben. Oder wenn jemand irgendwas macht und man weiß nicht mehr, war es jetzt rechtens oder nicht, weil das Gesetz dazu einfach nicht mehr vorhanden ist. Also da bin ich sehr gespannt, wie das, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man 1500 Gesetze ohne Konsequenzen abschaffen kann.
Also wenn es gut geht, bin ich sehr gespannt, weil die Vorgehensweise war ja so, es den Auftrag geben an alle Ministerien, quasi eine Meldung an den Justizminister zu geben, welche Gesetze noch gebraucht werden. Und alle anderen, die sie nicht gemeldet haben, werden gestrichen. Also aus der Praxis, so aus meiner Praxis, im Alltag weiß ich so, es passieren Fehler. Solche Sachen, da geht was unter, da wird was vergessen, ach, hat man nicht bedacht. Vor allem die Kombinationsgeschichten zwischen Ministerien, wo beide zuständig sind, solche Sachen gibt es. Da fühlen sich dann entweder beide oder keiner, im Normalfall keiner zuständig, und dann wird es auch nicht gemeldet. Und die fehlen dann halt. Also sowas, also würde mich sehr wundern, wenn sowas nicht passiert. Und sowas schafft dann einen rechtsunsicheren Raum, und das ist meistens nicht gut. Ja, das ist weder für Investoren, wenn man es jetzt wirtschaftlich sieht, sehr, sehr schlecht, wenn sowas aufpoppt, aber es ist für die gesamte Gesellschaft nicht gut, wenn auf einmal der Staat nicht mehr die Rechtshoheit hat, weil es unsicher wird. Sowas schlägt genau in die Kerbe für Rechtspopulisten, im Normalfall, wenn es nicht an der Regierung wären. Also deswegen bin ich gespannt, wo das hinführt. Eigentlich müssten sie wachsen, aber sie sind halt die, die den Wahnsinn machen. Bin ich gespannt, wo das hinführt.
Ja, das habe ich noch auf meiner Agenda gehabt. Was vielleicht auch noch ein wichtiges Gesetz ist, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben.
Ja, das mit an die Wand fahren. Ja, genau. 140. Unglaublich. Ja, also das ist toll. Also diese 140 km/h Teststrecken, die man jetzt eröffnet hat, wo es eine Ersparnis irgendwie von ein paar Minuten gibt, wenn man überhaupt 140 fahren kann. Ich meine, das ist ja auch schon mal, also bei uns da in Tirol gibt es ja, haben die Möglichkeit, diese 100, die wir noch haben, 100 km/h zu fahren, weil einfach die Straße voll ist und die Leute nicht Auto fahren können und immer prinzipiell auf der Überholspur fahren, selbst wenn sie nur 80 fahren. Und bei Dreispurigen fahren sie immer in der Mitte und dementsprechend stoppt es sich auch wieder. Das ist natürlich in jeder Hinsicht, wie man es dreht und wendet, dumm, dieses Gesetz. Also auf 140 zu gehen, erhöht nur die Emissionen, es macht die quasi nicht schneller. Es erhöht den Treibstoffverbrauch, es macht die Straßen mehr hin, es macht mehr Lärm für die Anwohner. Und mit 160 hat man es auch schon mal probiert und hat einfach gemerkt, nein, bringt nichts. Gut, damals war man noch gescheiter, man hat es in einem Umweltschutzgebiet in Dauernautobahn gemacht, wo sowieso 100er ist und Lärmschutz und so weiter. Also wo notdümmer, aber das war auch die FPÖ, ne? Das war der Herr
Karbach. Vorarlberg ist das mal für mich.
Ist das mal für mich. Ja, jetzt machen wir das halt wieder. Und ein Infrastrukturminister, der 140 fordert, weil das kann ja nicht sein, dass man jetzt Autobahnen baut und dann im Prinzip langsamer quasi fort ist als auf Freilandstraßen. Ja, das ist ja ineffizient. Also er ist rein Effizienzdenker. Ja, eigentlich gut. Ja. Vom Ansatz her, aber halt nicht durchdacht. So einen Minister dann, um das Transitproblem jetzt speziell wieder in Tirol, aber auch in anderen Teilen Österreichs zu kümmern, der eigentlich nur darum geht, schneller, höher, weiter, und Penisvergleiche müssen gestärkt werden, so im Endeffekt. Ne? Das müssen die schnellen, großen Autos sein. Das ist irgendwie unglaubwürdig. Und deswegen verstehe ich durchaus, dass der Herr Blatter da ein Problem hat, weil der kennt den natürlich und weiß, was er ist. Ja, also das spricht auch das schöne Symbolpolitik. Auch das deckt genau diese Diskussion von 12-Stunden-Tag zu.
Deckt die Diskussion zu, dass wir jetzt Deutschklassen einführen werden für eben Kinder, die nicht genügend Deutsch können.
Ja, aber auch nicht richtig, weil die Mittel werden gekürzt gleichzeitig. Und es wird dann quasi auch verpflichtend sein, dass wenn du in dieser Klasse bist, musst du auch ein halbes Jahr so drin bleiben in dieser Klasse. Bisher hat es das schon auch gegeben, Deutschförderklassen, nur die sind halt flexibel gewesen. Okay, du kannst jetzt gut genug Deutsch, du kannst jetzt in deine D-Klasse gehen. Nein, das wird jetzt komplett getrennt in den meisten Fächern, damit ja nicht integriert werden kann.
Na, wehe.
Ja, man soll auch nicht das miteinander reden, wo man auch Deutsch lernt, wenn man miteinander redet in der Pause, das soll man nicht. Und wir eben kürzen die Mittel dafür und verlängern quasi, wie lange die Leute mindestens in so einer Klasse sein müssen. Aber inländische Kinder dürfen es nicht.
Nein.
Hätten auch einige nötig, mit Sicherheit, dürfen sie aber nicht.
Es dürfen keine Asylanten, also es dürfen keine Flüchtlinge, genau, weil bei den Flüchtlingen der Aufenthaltsstatus ja noch nicht geregelt ist, genau, und das Kind quasi von heute auf morgen wieder aus der Klasse genommen werden, genau, kann. Also deshalb dürfen die ja nicht in die Deutschklassen. Das ist eine sehr kleine Gruppe, genau, für die diese Deutschklassen gemacht werden. Jetzt ist das aber ja nie eine ganze Klasse. Also wenn 20 Schüler in der Klasse sind, sind vielleicht 5 in der Deutschklasse. Ja. Die anderen 15 müssen ja aber genauso unterrichtet werden. Das heißt, man hat immer eine Doppelgleisigkeit.
Richtig. Und trotzdem, man braucht mehr Personal durch das auch, aber man kürzt trotzdem die Mittel. Ja, und da lassen wir jetzt wieder die Schulen komplett in sich allein. Aber das sind ja auch Ländersache. Ja. Diese Schulen sind Ländersache. Die müssen es auch finanzieren. Und also da schiebt man die Kompetenz, also die Verantwortung nachher in die Länder. Und das System wird einfach kollabieren. Das wird so nicht funktionieren. Und da vielleicht kurz als Einschub. Wir hätten eigentlich vor, so eine Folge zu machen, wo wir genau über dieses Thema sehr ins Detail gehen, wo wir mit einer Insiderin darüber reden, wie das System funktioniert aktuell, das Bildungssystem, vor allem ein Lehrersystem und so weiter. Vielleicht kriegen wir hier und da eine Rückmeldung, wäre toll, ob euch das auch interessieren würde, dass man wirklich ein bisschen detaillierter in das ganze System reinkommt. Also wenn man Lehrer ist, wird man es wahrscheinlich eh schon wissen, aber wir zum Beispiel wissen es nur sehr oberflächlich und die meisten wahrscheinlich gar nicht, wo die Probleme in dem Bildungssystem liegen. Vielleicht könnt ihr uns eine kurze Rückmeldung geben, ob euch das mal prinzipiell interessieren würde, vielleicht auch, welche Fragen ihr da hättet und so. Prinzipiell werden wir es dann doch machen, sowieso. Aber so ein bisschen die Richtung, die euch da interessieren würde, würde uns wiederum interessieren.
Genau. Ja, toll.
Ja, genau. Ansonsten haben wir noch irgendeine Symbolpolitik, nichts so zum Abschluss.
Nein, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Sehr gut, ja.
Nein, wir haben noch ein kleines Dings. Wir können leider, zwei kleine Dinge noch. Das erste: Wir brauchen unbedingt die Doppelstaatsbürgerschaft für deutschsprachige und ladinischsprachige Südtiroler. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Die Italiener wollen es nicht, die Südtiroler wollen es nicht. Ich glaube, ganz viele Österreicher wollen es auch nicht, oder sie sind ihnen egal.
Warum will man das? Wir haben das, glaube ich, schon mal angesprochen. Ja. Mir ist nach wie vor nicht klar, wieso man auf sowas kommt. Da muss irgendein rechtsextremer Politiker irgendwie gut Freund mit dem Herrn Strache sein. Ich weiß es nicht.
Also sehr seltsam.
Anzunehmen. Aber es ist allen Beteiligten einfach ein Dorn im Auge. Und speziell natürlich auch der Lega und so. Ja, also der neuen italienischen Regierung, die zwar gut Freund sind mit unserer Regierung, aber natürlich, das passt jetzt nicht, dass wir da reinpushen und der Doppelstaatsbürgerschaft auf einmal an ihre Leute geben. Das geht nicht. Und nur dazu kann man es nicht gescheit abgrenzen, weil Deutsch, Ladinisch, Volksgruppe, das ist nur sehr, sehr schwierig einzugrenzen und eigentlich gar nicht einzugrenzen und dementsprechend eine komplette Schwachsinnsidee. Und jetzt streiten sie halt auch, die rechten Rechtsregierungen, die streiten jetzt genau über das. Also da ist Verlass auf Rechtsregierungen, dass das einfach so Kleinigkeiten sich sprengt in ihrer Gemeinschaft. Die wollen ja eigentlich ganz Europa jetzt übernehmen, also mit Hilfe von Bannon, ja, der da sponsern will anscheinend, der Herr von Trump, der ehemalige. Aber Gott sei Dank bestätigen sie die Tendenz nach wie vor, dass rechtsdenkende Leute natürlich niemals grenzübergreifend zusammenarbeiten können, weil das sind ja Ausländer. Naja, die Ideologie ist zwar gleich, aber sind halt aber nicht von da. Ja. Ja, und deswegen funktioniert es nicht. Gott sei Dank bestätigt sich es auch in dem Bereich wieder. Aber man sieht da auch in dem Thema die Absurdität. Das betrifft niemand, das will niemand, das ist nur ein Aufregerthema. Und keiner weiß wieso, aber Hauptsache wir reden drüber. Ne? Ja. Also Ablenkung maximal.
Lenkt wieder vollkommen ab.
Ich sehe keinen Grund, nur Ablenkung, ja.
Und das wirklich, ich glaube, letztes Thema. Es gibt nicht nur schlechte Ausländer. Es gibt gute Ausländer, nämlich die Ausländer, die Österreicher werden wollen. Und weil es gibt ja nichts Tolleres auf der Welt als die österreichische Staatsbürgerschaft, seien wir uns ehrlich. Ja,
außer die Tiroler Staatsbürgerschaft.
Natürlich, das war nur besser, aber jetzt okay. Es gibt halt einmal nur die österreichische. Wenn man jetzt finanzkräftig ist und 30 Millionen Euro investiert oder 10 Millionen Euro an die Regierung zahlt, bekommt man die österreichische Staatsbürgerschaft.
Part of the game.
Ist so, genau.
Das hat dann
Schon einmal gehabt.
Der Scheuch oder so?
Ja, ich glaube.
Der ist jetzt auch schon verurteilt mittlerweile, aber
wegen dem,
einer der wenigen, genau.
und das ist ja schon gemacht worden. Jetzt leider gibt es ja die neue Datenschutzgrundverordnung und wegen dieser neuen Datenschutzgrundverordnung kann jetzt leider die Regierung die Namen nicht veröffentlichen, genau, derjenigen, die genau diese Staatsbürgerschaften eben bekommen haben. Ja, also ich will.
Im Prinzip ist die EU schuld.
Ich wollte gerade sagen, böse EU.
Richtig. Auch da wiederum alle Leute, also 90% der Leute, die was von dem verstehen, Juristen, sagen, es ist kompletter Schwachsinn. Es geht immer um Verhältnismäßigkeit, auch beim Datenschutz. Und da steht das öffentliche Interesse ganz klar im Vordergrund gegenüber dem Datenschutz dieser Reichen. Ja, wiederum Klientelpolitik. Und da geht es um Schmieren. Also da geht es wirklich um Korruption. Mhm. Definitiv. Damit öffnet man Korruption Tür und Tor. Wenn man das nicht mehr veröffentlicht, aber da finden jetzt gerade die Diskussionen noch statt. Da bin ich gespannt. Das wird sicher auch vor das oberste Gericht gehen. Mhm. Sind wir gespannt, welcher Spin da wieder genommen wird. Also da könnte es durchaus wieder einen Spin geben, dieses böse oberste Gericht. Da müssen wir was machen, wenn die dann wieder dagegen das stimmen. Schauen wir mal, wo das hingeht. Aber auch das, wunderschöne Symbolpolitik, eigentlich total egal. Aber es zeigt einfach ein korruptes System, wie sie sich drehen und wenden, dass es für sich am besten ausgeht. Das ist in diesem Thema perfekt, aber das wird genauso beim Aushöhlen des Bundesheeres, das fällt mir jetzt nur auf die Schnelle ein, wo versprochen worden ist von allen Seiten, es wird Geld aufs Bundesheer endlich wieder geschmissen, auf 1% des BIP, oh, jetzt haben wir 0,5, mehr gibt es nicht. Sie müssen aber jetzt Eurofighter, ein ähnliches Flugzeug beschaffen, ja, es wird wahrscheinlich der Eurofighter werden wieder. Würde mich sehr wundern, wenn nicht, weil es sind wieder die gleichen vorne, die damals schon entschieden haben und EADS wird jetzt schon massiv im Lobbying tätig sein, bin mir ganz sicher. Und der Eurofighter-Ausschuss beginnt erst jetzt noch, da könnten sie jetzt gleich wahrscheinlich diese Beschaffung gleich wieder mitnehmen. Also es wird ein schöner Herbst, da wird sehr viel passieren, ja, Richtung Ausschüsse, da gibt es mal mindestens zwei, die sehr, sehr schön sind, die sehr viel Dreckwäsche an die Oberfläche bringen. Wie gesagt, da kämpft oft in den meisten Bereichen dumm gegen dümmer oder korrupt gegen korrupter oder wie man es auch immer nennt. Da ist viel Spaß zu erwarten. Genauso das mit 12-Stunden-Tag wird da das erste Mal durchschlagen. Genauso die ganzen Geschichten mit AMS. Das wird alles jetzt noch raufkommen im Herbst und da wird es spannend. Und da werden wir dranbleiben. Wir werden öfter senden als bisher. Ja. Wieder mal versprechen wir es, schauen wir mal, ob es stimmt. Aber wir hätten es durchaus vor. Und ja, wie gesagt, das mit der Bildungspolitik wollen wir auf jeden Fall machen. Auch den letzten Teil der Verfassung wollen wir auf jeden Fall noch machen. Ja.
Solange es sie noch gibt.
Ja, schauen wir eben, vielleicht sind wir dann schon wieder ab. Da können wir sagen, so war es, so wird es sein. Können wir dann reinbringen. Und wiederum, wenn es ihr Wünsche hat, Anregungen und so weiter, jederzeit melden auf Facebook uns Österreichs, auf Twitter, am besten auf die Homepage schauen von uns österreichs.jetzt mit Ö geschrieben. Auch die E-Mail mit Ö geschrieben nach wie vor, das muss ich immer noch ändern. Da ist oft schwierig bei manchen E-Mail-Programmen, dass sie das checken, das mit dem Ö. Aber auf irgendeinem Medium sind wir erreichbar. Oder als Kommentar auf unserer Seite. Da haben wir auch das letzte Mal einen netten Kommentar bekommen von jemandem, der, glaube ich, nicht ganz weiß, was Podcast ist. War recht lustig für uns so. Also wir sind so als Moderatoren und so bezeichnet worden und einfach quasi Radio und auch das Konzept der Sendung nicht ganz verstanden, aber wir sind sehr oft gehört worden. Also das hat sich verbreitet in viele Richtungen, was uns sehr, sehr freut.
Sehr, ja, danke schön an euch alle.
Falls diejenigen, die diese Folge auch bis jetzt noch bis zum Schluss gehört haben, die uns das geschrieben haben, ich mache jetzt keine Werbung für ihre Tattoo-Studio, aber wir würden uns auch gerne mit euch zusammenhocken. Also wenn es Interesse daran habt, wie wir das alles so sehen und machen und wir reden gerne mit euch drüber. Also man muss uns nicht beschimpfen, das wird dann schon. Wir nehmen es auch nicht böse, das passt. Nein, wir stehen da drüber. Aber freuen uns um jeden Kommentar. Mhm. Auch über diesen haben wir uns durchaus gefreut.
Auf jeden Fall.
Und ja, bleibt uns gewogen.
Bewertet uns.
Auf iTunes, genau, das wäre noch toll.
Schickt uns Mannerschnitten.
Ja, das wäre auch wieder toll. Wobei bei dieser Frequenz verstehe ich, dass man es momentan nicht schreibt. Aber wenn wir jetzt bald wieder senden, dann war es wieder toll. Ja. Genau, ich bin schon ganz auf Entzug. Und ja, also wir melden uns demnächst zurück und freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört.
Ja, danke schön fürs Zuhören.
Dankeschön und auch danke dir, Mal. Theresa.
Danke, Alex.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.